Ein virales, hochinfektiöses Willkommen zu Hirntod, Movie Breaks, Podcast-Format rund um Zombies, Ghule und Infizierte. Ich bin Ding Dong und an meiner Seite habe ich Movie Break Frontmann Thomas. Hallo Thomas.
Hallo.
Wir sprechen heute nicht nur über einen, sondern gleich über zwei Filme. Nummer uno ist 28 Days Later aus dem Jahr 2002 und Nummer dos ist die 2007 erschienene Fortsetzung 28 Weeks Later. Unsere großspurige Ankündigung, die Länge der Folgen auf so roundabout 45 Minuten zu begrenzen, untergraben wir somit natürlich erneut. Ein großes Sorry dafür. Wir schämen uns auch. So ein bisschen zumindest.
Ein bisschen.
Ein bisschen. Genau. Aber Thomas, magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz den Grund dafür verraten, weswegen wir heute gerade diese zwei Filme besprechen?
Man kann so ein bisschen mal zurückblicken. Also als damals ja 28 Days Later erschienen ist, da gab es ja lange, lange, lange Zeit Gerüchte und Gespräche darüber, ob es eine Fortsetzung geben würde. Und die Idee war sehr schnell, 28 Weeks Later zu machen. Den haben wir ja auch bekommen, 2007, glaube ich. Und danach ging das tatsächlich jahrelang weiter. Ne? Wann kommt jetzt 28 Months Later? Es gab verschiedene Ideen immer wieder. Und dann, ich weiß ja nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist er dann angekündigt worden. Allerdings überspringen wir direkt die Monate und landen direkt bei Jahre. Und zwar 28 Years Later. Und der Kinostart steht jetzt direkt bevor. Wenn wir die Aufnahme machen, heute ist Sonntag, sehr früh. Ich habe Dignon sehr früh aus dem Bett gescheucht, um den Podcast zu machen. Und am Donnerstag kommt der Film ins Kino, 28 Years Later. Und vor allen Dingen, was interessant dabei ist, dass Danny Boyle zurückkehrt in der Regie. Und das ist natürlich etwas, was wir uns nicht nehmen lassen können, auch als Zombie-Fans, zumal 28 Days Later tatsächlich im Genre einen sehr, sehr großen Impact hatte. Lustigerweise sind wir beide natürlich schon sehr, sehr heiß auf den Film und haben auch schon in unseren örtlichen Kinos geguckt, wann er denn läuft. Und das Erschreckende ist, es gibt keine Termine aktuell. Also bei uns ist es so, am Dienstag wird dann immer der Terminplan eigentlich für die Woche so ausgerollt. Aber gerade bei so größeren Filmen eigentlich schon früher, so dass du dann gucken kannst, Vorbestellungen oder wann läuft der Film tatsächlich und meistens auch mehrere Kinosäle. Das ist hier diesmal gar nicht der Fall im Filmpalast und bei mir im Cineplex läuft er nur ein einziges Mal nächste Woche. Und ich habe so ein bisschen Sorgen, dass der Film tatsächlich einfach so vorbeifliegt. Aber ich hoffe, er wird trotzdem großartig. Da können wir ja am Ende nochmal ganz kurz drüber sprechen. Aber genau, das ist der Grund. 28 Years Later, wir gehen zurück ins Kino, gucken uns tatsächlich die Infizierten wieder im dunklen Kinosaal an.
Und wir werden versuchen, zeitnah einen Podcast rauszubringen.
Ja.
Okay, ich würde vorschlagen, dass wir zunächst 28 Days Later besprechen. Macht irgendwie Sinn. Um dann auf die Fortsetzung überzuleiten. Zur Info: In der Folgenbeschreibung werden wir hinterlegen, wann die Besprechung von Teil 1 endet, beziehungsweise wann es um Teil 2 geht. Und zudem werden wir während des Podcasts bei jedem der beiden Filme eine Spoilerwarnung aussprechen, für die, die die Filme noch nicht gesehen haben. So, jetzt aber genug Vorgeplänkel. Hier die Inhaltsangabe zu 28 Days Later. Als Umweltaktivisten Schimpansen aus einem Forschungslabor befreien, ahnen sie nicht, welches Unheil sie damit lostreten. Denn die Primaten, die ihre tierliebenden Retter postwendend angreifen, tragen ein hochansteckendes Virus in ihrem Körper. Ein simpler Biss genügt und man verwandelt sich binnen von Sekunden in eine reißende Bestie. Und so dauert es nicht lange, bis die Gesellschaft innerhalb weniger Tage gänzlich zusammenbricht. 28 Tage nach dem Ausbruch der Seuche kommt an ein Schläuchen- und maschinenangeschlossener Mann in einem verlassenen Londoner Krankenhaus zu sich. Davon, was um ihn herum geschehen ist, hat er nichts mitbekommen. Weder von dem Virusausbruch noch von dem gesellschaftlichen Kollaps. Denn Jim, so der Name des Mannes, lag infolge eines Verkehrsunfalls mehrere Wochen im Koma. Verwirrt und verzweifelt durchstreift Jim die verwüsteten und ausgestorbenen Straßen Londons. Als er endlich Menschen begegnet, währt seine Freude darüber nicht lange. Denn das, was er zunächst für gewöhnliche Menschen hält, sind nichts weiter als geifernde Bestien, die ihm nach dem Leben trachten. Für Jim beginnt ein Kampf ums nackte Überleben. So viel dazu. Inszeniert wurde 28 Days Later von dem Briten Danny Boyle, den man unter anderem für seine Werke The Beach, Slumdog Millionaire oder Trainspotting kennt. Ebenfalls prominent ist der Verfasser des Drehbuchs. Dieses stammt nämlich von Alex Garland. Und das ist exakt jener Alex Garland, der in den letzten Jahren Filme gedreht hat wie Ex Machina, Civil War und ganz brandaktuell Warfare. Vor der Kamera sehen wir einen noch sehr jungen Cillian Murphy, den viele wohl in erster Linie für seine Rolle als Thomas Shelby aus der Serie Peaky Blinders kennen werden. Naomi Harris, die kennt man von Filmen wie Skyfall, Spectre oder Moonlight. Und wir haben Brendan Gleeson am Start. Der dürfte ebenfalls ziemlich bekannt sein, denn der gute Mann hat in über 100 Filmen und Serien mitgespielt. Darunter Gangs of New York, Brügge sehen und sterben und die Serie Mr. Mercedes oder Mercedes. Thomas, hast du vielleicht zufällig die Zahlen vom Boxoffice parat?
Aber natürlich, ich bin ja immer top vorbereitet.
Sehr gut.
Genau. 28 Days Later hatte damals ein Budget von 8 Millionen und war eher so eine Indie-Produktion. Da kann ich gleich beim Trivia nochmal was zu sagen. Und hatte tatsächlich weltweit ein Einspielergebnis von 74 beziehungsweise eher 75 Millionen US-Dollar. Davon alleine dann 45 Millionen in den USA. Wenn man das bedenkt, war er definitiv ein großer finanzieller Erfolg. Und kein Wunder, dass dann auch eine Fortsetzung gekommen ist, weil einfach natürlich auch das Studio gesehen hat, so von wegen, ah ja, okay, Zombies und in dem Fall natürlich auch FSK 18 jetzt in dem Fall bei uns Zombies. Da geht halt was.
Wie würdest du denn innerhalb des Subgenres des Zombie-Films einsortieren?
Ich glaube, und das habe ich ja schon angedeutet vorhin, 28 Days Later hat was verändert im Genre. Also wir kannten ja jahrzehntelang fast eher mehr oder weniger so diese langsam schlurfenden Romero-Zombies, die immer mal angekommen sind, dich fressen wollten, aber eher auf Abstand und dann eher die Masse. Und oftmals ging es ja eher um den gesellschaftlichen Kollaps und der Mensch gegen den Mensch als vornehmlich so die Zombies. Oder naja, im Trash-Bereich hatten wir dann eher so den Gore-Faktor. Und was 28 Days Later, glaube ich, verändert hat und ich überlege gerade, aber er ist nicht der Erste gewesen, der so schnelle Zombies hatte, dass dieser Schrecken, ich meine, das sind ja keine Zombies in dem Film, es sind ja Infizierte, das müssen wir nochmal, wir haben das ja schon mal besprochen gehabt, deklariert, für uns ist das einfach im Zombie-Genre mit drin und diese Infizierten, dieser Schrecken und diese superschnellen Zombies, das war halt das erste Mal, dass man das Große auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm gesehen hat, wo man sich wirklich auch die Frage stellt, wenn man selber in diesem Szenario ist, wenn man kein Cardio macht, wie lange hält man eigentlich durch? Und das ist halt was sehr krass war und gleichzeitig auch diese Bilder des halbverwüsteten, würde ich es mal sagen, London, aber eher dieses absolut leeren Londons. Auch das war etwas, was so vorher nie so wirklich ganz präsent war. Und da gab es ja auch Gründe dafür, dass er das so gedreht hat und wie er das drehen durfte, da sagen wir auch gleich nochmal was zu. Und ich glaube, dass im Nachgang natürlich so, dass die Tür geöffnet worden ist für noch brutalere, schnellere, infizierte Zombies. Wir haben dann sowas wie Train to Busan beispielsweise ja irgendwann bekommen aus Korea, wo das dann auch in diese Richtung geht. Wir haben mittlerweile Zombie-Serien, wo das auch so ist beispielsweise. Also es hat nochmal so eine Unterkategorie größer aufgemacht, dass es einfach auch so Fakt ist, Zombies müssen nicht langsam und genüsslich auf Gehirne warten, sondern sie können auch Cardio machen, so, also Zombieland. Wir hatten da viele Beispiele.
Wir hatten auch World War Z, die Buchadaption von World War Z ist ja auch rausgekommen. Genau. Und relativ zügig nach 28 Days Later kam ja auch das Dawn of the Dead Remake,
richtig,
wo wir ebenfalls schnelle Zombies hatten.
Genau.
Ich denke aber, man muss ganz klar sagen, dass die Idee, dass wir jetzt keine klassischen Zombies haben im Sinne von lebenden Toten, sondern von in Anführungszeichen nur infizierten Menschen, die jetzt auch nicht nur durch einen Kopfschuss zu töten sind, sondern auch auf andere Weise umzubringen sind. Die ist jetzt nicht komplett neu, aber der Film hat es halt geschafft, das irgendwie, ich sag mal, salonfähig zu machen und wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass er relativ gute Einspielergebnisse hatte, ne? Weil, ich meine, vorher, wir hatten sowas wie, kennst du vielleicht, Shivers oder Rabbit von Cronenberg.
Richtig.
Da haben wir ja auch schon so infizierte Wesen. Romero, der quasi, ich sag mal, sowas wie der Urvater des modernen Zombies ist, der hatte ja auch schon den Film The Crazies.
Richtig. Der dann 2010 übrigens auch nochmal ein Remake bekommen hatte.
Genau, der hat auch ein Remake bekommen. Finde ich auch gar nicht so verkehrt. Großangriff der Zombies, ne? Also Messiah of Evil oder Die Tollwütigen. Also es gab schon Filme in dieser Art, aber ich glaube, die Art und Weise, wie die Infizierten hier unterwegs waren, weil die waren ja wirklich super schnell und super aggressiv. Und ich glaube, das war nochmal so eine neue Ebene des Terrors. Würde ich auch dir definitiv zustimmen, dass dieser Film einen größeren Impact gehabt hat. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zu unserem allseits beliebten Wissenspingpong.
Ja.
Es ist Zeit für Fakten, Gerüchte und gefährliches Halbwissen. Und ich muss gestehen, ich habe gar nicht so viel, deshalb lasse ich dir einfach mal den Vortritt, damit es nicht so auffällt.
Okay, dann würde ich direkt da starten, was wir gerade erzählt haben, weil man sieht ja im Film, dass die Infizierten wirklich so super aggressiv sind und sich schnell, also sehr schnell bewegen können. Das liegt daran, dass Danny Boyle sehr, sehr viel Wert darauf gelegt hatte, auch übrigens in 28 Weeks Later, das nehme ich schon mal vorweg, Athleten zu casten. Also sehr, sehr sportliche Menschen, die sich auch so dementsprechend bewegen können, sodass man das Gefühl hat, da sind jetzt normale Menschen, die jetzt einfach durch dieses Rage-Virus so doll gesteigert sind in ihrer Wut, dass sie halt einfach dann völlig Gas geben. Aber das sind halt Menschen, die sehr, sehr gut ja, Sport machen konnten.
Okay. Ich habe einen ja, bizarren, traurigen, morbiden Fact. Und zwar gibt es in dem Film eine Szene, in der die Protagonisten und Protagonistinnen etwas feiern. Und diese kleine Feier wurde am 11. September 2001 gedreht. Das heißt, am Tag, wo das World Trade Center angegriffen wurde. Und das war natürlich für die Crew sehr, sehr seltsam. Und wenn man diesen Hintergrund weiß, ist es auch wirklich, ja, es hat schon so ein Geschmäckchen, würde ich mal sagen. Wusstest du's?
Ja, ich hab's vorhin gelesen. Okay, dann hau ich einen raus. Alex Garland und Danny Boyle hatten, bevor sie den Film gemacht haben, ne, sich auch überlegt, wie sie das quasi inszenieren und dieser Zusammenbruch der Gesellschaft, wie sie das so darstellen wollen, und hatten viel über soziale Unruhen geforscht, unter anderem aus Ruanda und Sierra Leone. Deswegen gibt's dann auch diese Szene mit der Kirche und den Körpern, weil das tatsächlich da auch, es gibt Beispiele für, wo das so passiert ist, natürlich mit anderen Hintergründen. Und das haben sie quasi genommen, um das in ihrem Film dann über den Zusammenbruch der Gesellschaft mit den Infizierten mit einzubauen. Und am Anfang sieht man ja auch diese verschiedenen Szenen, wie der Affe da, ne, beleuchtet wird, also dieses Rage-Virus, ne, und dass er dann, da hat er so Bildschirme und muss sich ja sowas angucken dann.
Ja, so Gewaltszenen, ne?
Genau. Das ist so das, was auch das Rohmaterial, hätte ich fast gesagt, betrifft. Da gibt's auch Szenen, wo so Leichen geschändet werden. Die sind allerdings alle fake. Also die haben sie extra auch gedreht gehabt, die sie dann gezeigt haben.
Ah, okay. Also den Hintergrund mit Ruanda und so, den wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Ich habe noch eine kleine Sache. Und zwar soll Stephen King, der Autor, ein großer Fan des Films sein. Und er soll angeblich eine komplette Kinoshow ausgebucht haben, um den Film zu schauen.
Das habe ich mal gelesen, vor Ewigkeit fällt mir gerade ein. Ja, ja, stimmt, da war was. Ja, ja.
Finde ich schon eine geile Sache, ne?
Ja.
Okay, du bist dran.
Danny Boyle hatte damals sehr, sehr früh immer gedreht, damit sie diese leeren Straßen von London hinbekommen. Aber ich glaube, das ist so ein allgemeiner Fakt, das weiß man tatsächlich. Aber er durfte auch als einer der wenigen oder überhaupt einer der wenigen, ich glaube, danach gab es das auch nicht mehr, die Hauptautobahn in London, die M1, wurde gesperrt, extra für ihn, für den Dreh von 7 bis 9 Uhr.
Ach, cool.
Und dann haben sie mit 10 Kameras quasi diese ganze Szene, wo sie da mit dem Auto rausfahren, dann gedreht und haben insgesamt 1 Minute brauchbares Filmmaterial zusammenbekommen in diesen 2 Stunden. Ja.
Okay. Ja, das mit der Sperrung wusste ich nicht, aber es macht natürlich irgendwo Sinn, ne? Also so leer, wie diese Straße ist. Ich habe jetzt noch einen einzigen Fakt, und zwar ist der Film ja nicht mit, ich sag mal, gebräuchlichen Kinokameras gedreht, also 35 mm beispielsweise, sondern der ist ja mit, ich sag mal, Camcordern gedreht worden.
Mhm.
Und das war zum einen eine Entscheidung, weil die Verantwortlichen gesagt haben, okay, das passt irgendwie so zu diesem Film und zu dieser Thematik. Und gleichzeitig kann man dadurch auch ich sag mal, Blickwinkel einnehmen, dass es so aussieht, als ob das von Überlebenden oder Personen gedreht werden würde, die also aus der Sicht von diesen Personen ist, die dabei sind. Und es war auch eine logistische Entscheidung, weil das dadurch viel, viel einfacher war, die Kamerasetups aufzubauen und man einfach nicht so lange brauchte, was natürlich für viele Szenen, gerade, ich sag mal, wenn es um das menschenleere London geht, natürlich ein großer Vorteil ist, weil man die ganzen, so wie du auch sagst, ne, mit dieser Sperrung, es ist einfach viel schneller aufgebaut und dementsprechend gibt's weniger Probleme. So, ich habe mein Pulver verschossen.
Ich habe mal was. Ich hau noch mal jetzt. Ich hau jetzt einfach ein bisschen was raus noch.
Ja, Angeber halt, ne?
Die Rolle von Cillian Murphy als Jim wurde als Brite geschrieben. Er hatte aber total Probleme damit, diesen britischen Akzent umzusetzen als ihre. Also wenn man ihn mal im Original gehört hat, weiß man, wovon ich rede. Und dann, sie haben es irgendwann sein lassen, dann dürfte quasi sein normaler Akzent einfach raushauen. ansonsten hatte Danny Boyle vor dem Film ein paar TV-Flops mehr oder weniger so produziert, also die nicht kommerziell sehr erfolgreich waren. Und tatsächlich ist man davon ausgegangen, dass auch dieser Film einfach so nebenbei als Flop gelten wird und hatte gar nicht so sehr die Idee davon, dass der ein Erfolg wird, das auch an diesem Budget liegt von den 8 Millionen. Und dieser der Darsteller, der Major Henry West spielt später, der Christopher Eccleston, hat sogar dann auf ein bisschen von seinem Geld verzichtet, damit er A, in dem Film mit dabei sein kann und B, der Film überhaupt zustande kommt.
Ach krass.
Das fand ich auch nochmal interessant. Und dann habe ich noch, ich hau jetzt einfach alles raus,
naja.
In Brasilien und Lateinamerika wurde der Film als Extermination veröffentlicht, auch sehr spannend. Und relativ früh im Film kommt ja Jim dann auf diese Kirche und trifft dann auf den Priester.
Ja.
Und der Priester ist von einem Bewegungsregisseur beziehungsweise Bewegungsartisten gespielt worden, der auch dazu geführt hat, dass die Leute sich so krampfhaft bewegen können im Film. Also das ist so seine Idee, die er in den Film eingebaut hat und durfte dann auch die Rolle des Priesters übernehmen.
Ah ja, da kann ich mich dran erinnern. Ich hatte irgendwann vor Jahren mal den Audiokommentar abgespielt von dem Film auf DVD und da kann ich mich erinnern, da wurde das auch gesagt.
Ja, Toby Sedgwick, nur noch den Namen.
Mann, wäre es mir mal eingefallen, ey. Aber mir ist eine Sache noch eingefallen, weil du ja. Cillian Murphy gesagt hast. Wenn ich mich recht erinnere, war die Rolle ursprünglich, aber ey, voll gefährlich jetzt. Ich glaube, Ewan McGregor hat die Rolle, war vorher vorgesehen und es war auch, wie hieß der von Only God Forgives und von Drive? Sag mir den Schauspieler. Der Blonde. Barbie auch.
Ja.
Ryan Gosling.
Ja. Ryan Gosling, genau.
Soweit ich mich erinnere, hast du da auch irgendwas in die Richtung gehört, dass die zwei mal vorher... Oh, dann schreibt mal in die Kommentare, ob das stimmt oder ob ich jetzt gerade irgendwie im morgendlichen Delirium irgendwelchen komischen Kram von mir gebe.
Ich hätte auf jeden Fall noch eine Sache, aber die werde ich erst am Ende sagen, weil es das Ende des Films betrifft.
Ja. Ah, okay. Ja, da habe ich auch eine Information, aber okay, die würde jetzt hier wirklich noch keinen Sinn ergeben.
Genau. Aber jetzt habt ihr wieder ganz viel gelernt von uns. So.
Ja, hoffentlich, vielleicht, ich weiß nicht. Okay, wir haben jetzt ganz viel über den Film an sich gesagt, aber noch überhaupt gar nichts dazu, wie unsere persönliche Historie mit ihm ausschaut. Thomas, magst du das ändern?
Ja, ich habe schon in verschiedenen Podcasts mal erwähnt gehabt, dass so die Anfang der 2000er meine, ich habe hier ein paar CDs, Rohlinge und einen Brenner zu Hause, Zeit war. Ich glaube, Menschen wissen, was ich damit meine. Und tatsächlich war das meine erste Begegnung mit 28 Days Later, dass ich den so bekommen habe in relativ schlechter Qualität. Und wenn man halt weiß, wie der Film gedreht ist und wie so Bilder auch sind, und ich hatte ihn jetzt im Rewatch auf einem großen Fernseher und dann ist mir wieder aufgefallen so, oh, ich hätte ihn gerne anders. Und ich dachte damals immer, es liegt daran, wie schlecht diese CD war, aber war es gar nicht. Und das war das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe und danach bin ich regelmäßig zu 28 Days Later zurückgekommen und ich fand ihn damals schon großartig. vor allen Dingen nicht nur so sehr wegen den Infizierten, so als Zombie-Film-Enthusiast natürlich, sondern auch von dem, was er so an Botschaften verpackt mitbringt im Falle von Gesellschaft, Gesellschaftskritik, Mensch gegen Mensch und vor allen Dingen später dann auch dieses Militär und sowas. Das fand ich immer schon großartig und jetzt im Rewatch muss ich aber sagen, er hat ein bisschen Federn gelassen. Für mich, was daran liegt, dass wir ja 23 Jahre Zombie-Filme hinter uns haben und dass man einfach bedenken muss, der Film ist immer noch sehr, sehr gut, ohne Frage, aber irgendwie fehlte mir an einer anderen Stelle dann doch irgendwie jetzt was und er ist ein bisschen schwächer geworden. So, Punkt. Ding Dong,
Ich
genau.
glaube, da werden wir auch auf beides, sowohl auf die Stilistik des Films und auch auf das, was du gerade angesprochen hast, werden wir, glaube ich, noch zu sprechen kommen. Ja, bei mir war es so, ich habe das Plakat in einem Kinofoyer gesehen und ich als jemand, der damals schon sehr, sehr gerne Zombies gemocht hat, für mich war das natürlich total ansprechend und ich war total interessiert, aber ich war noch zu jung. Ich konnte noch nicht ins Kino. Ich habe ihn mir dann allerdings direkt, als er auf DVD rauskam, gekauft und ich war damals wirklich schwer beeindruckt, weil das war so exakt das, was ich mir von diesem Film erhofft habe, habe ich auch bekommen. Und ich war total weggeblasen. Ich fand den unglaublich intensiv. Ich habe den jetzt über die Jahre halt auch schon ein paar Mal gesehen. Ich denke so 5, 6, 7, vielleicht sogar 8 Mal. Und es ist so wie bei dir. Meine Wahrnehmung hat sich etwas verändert. Ich muss aber trotzdem sagen, ich mag den immer noch sehr gerne. Spoiler, es ist immer noch meine Nummer 2 der besten, für mich persönlich, Zombie-infizierten Filme, wie man es jetzt nennen möchte. Ich rechne ihn als Zombie-Film, wir haben ja schon drüber gesprochen, auch wenn es eigentlich keine Zombies sind. Ja, und er macht einfach deutlich mehr richtig, als dass er falsch macht. Für mich persönlich. So viel dazu. Dann würde ich sagen, wir steigen jetzt einfach mal in den Film ein. Thomas, magst du anfangen? Vielleicht mit der Öffnung oder wie du möchtest?
Genau, ich glaube, es macht Sinn, einfach tatsächlich über die Öffnung des Films zu sprechen. Wir haben ja am Anfang, das habe ich übrigens nicht mehr im Kopf gehabt, ich dachte, diese Sequenz wäre viel, viel kleiner gewesen, so 2 Minuten oder sowas, weil am Anfang bekommen wir ja tatsächlich, wie der Ausbruch vonstatten gegangen ist, also warum der Ausbruch auch vonstatten gegangen ist, indem so eine kleine Gruppe
Ja, Umweltaktivisten, ne?
von Umweltaktivisten einbricht in so ein Labor und dann Affen befreien möchte. Und einer dieser Affen ist mit dem Rage-Virus infiziert. Und da kommt noch ein Wissenschaftler dazu, der die dann versucht zu warnen. Wobei ich mich da echt gefragt habe, der erzählt ja im Deutschen übersetzt, ist dann, er hat die Wut. Und
Ja,
da würde ich aber auch denken so, hä, was willst du von mir? Ne, anstatt zu sagen, der ist höchst infektiös und macht das nicht, wir werden alle sterben dadurch oder so, ne? Nee, er hat die Wut. Und dann holen sie natürlich den Affen raus, der Affe stürzt sich sofort auf die erste, die ist infiziert und dann geht das quasi seinen Gang. Und diese Szenerie, die ist deutlich länger, weil halt ja dieser Affe ja auch erst mit dem Bildschirm verbunden ist, der eine zumindest, und dann diskutieren die erst und sowas. Genau, und dann haben wir ja relativ schnell den Sprung zu Jim, der dann aufwacht, so Walking Dead mäßig, auch natürlich, und im Krankenhaus, ne, lag im Koma. Wie er jetzt so lange überlebt haben kann, ist natürlich auch nochmal eine Frage, aber es ist halt einfach so. Und dann beginnt etwas, was der Film wirklich großartig macht. Diese Leere, dieses Ungewisse. Und ich meine, wenn man sich vorher über den Film und den Trailer mal angesehen hatte, wusste man natürlich schon, was passiert. Aber dieser Aufbau dieser Szenerie, dieses verlassene London, wo er dann umherstreift auf der Suche nach irgendjemanden, das ist heute immer noch absolut großartig und das wäre der erste Punkt, den ich reinwerfen würde, was der Film richtig, richtig toll macht. Er weiß seine Kulissen zu nutzen und er weiß seine Stimmung zu nutzen, weil danach haben wir ja dann auch diesen Impact dann mit der Kirche und mit der Begegnung mit den Infizierten und oh, das ist immer noch einfach so großartig, weil das wirklich sehr, sehr hoher Spannungsaufbau darstellt.
Ja, ich bin da bei dir. Also, wobei ich sagen muss, ich hatte die Eröffnungsszene im Gegensatz zu dir länger in Erinnerung. Wir haben ja
Sehr
vorher
gut.
noch geschrieben und
Ja.
gesprochen gehabt. Und ich habe noch gesagt, ja, die geht so 10 Minuten. Und dann habe ich den Film angeguckt und dann so, nee, die ist nach, ich glaube, 5 Minuten schon rum.
Genau.
Also es ist witzig, dass wir da so komplett unterschiedliche Erinnerungen hatten. Aber es ist kein langes Rumeiern bei dem Film. Du bist ziemlich schnell drin. Und es gibt halt direkt schon eine Action-Szene. Und ganz ehrlich, ich glaube, es hat auch nichts geändert, wenn der Wissenschaftler gesagt hätte, die sind hoch ansteckend oder so. Ich glaube, die hätten trotzdem nicht drauf gehört. Also ich glaube, der hätte sagen können, was er will. Die hätten die Affen rausgelassen. Deshalb würde ich das nicht mal kritisieren bei diesem Film.
Naja.
Und diese Szene, wo er aufwacht, du hast jetzt gerade Walking Dead genannt und das ist richtig. Aber kennst du den Film Day of the Trivets?
Nee.
Im Deutschen Blumen des Schreckens. Das ist ein Science-Fiction-Film aus Anfang der 60er Jahre. Und da ist eine ähnliche Szene. Und es ist anscheinend tatsächlich so, dass Alex Garland diesen Film auch irgendwie mit in der Erinnerung, also in seinem Kopf drin hatte, als er diese Szene geschrieben hat.
Ah, ja.
Wir haben bei Day of the Trivets so ein Szenario, dass ein Komet an der Erde vorbeifliegt und alle Menschen, die diesen Kometen anschauen, die erblinden und können nicht mehr sehen fortan. Und zudem wachsen noch die Trivets, so eine Pflanzengattung, die wird menschengroß und kann sich bewegen und geht auf Menschen los. Also so wandelnde Pflanzen, so wie aus Resident Evil 2, wenn man sich vielleicht erinnert an das Videospiel. Und wir haben den Hauptprotagonisten und der hatte eine Augenoperation und deshalb hat er nichts gesehen. Und er kommt dann auch in diesem Krankenhaus und stellt dann, ne, kann als erster wieder sehen und weiß dann überhaupt nicht, was um ihn herum passiert ist und geht dann auch durch, ich glaube, es ist auch London, weil es ein englischer Film, und er läuft dann auch durch diese Straßen durch. Nur, dass wir da halt noch Menschen haben, die halt versuchen, irgendwie sich zurechtzufinden, aber nicht sehen.
Ah ja.
Ist bestimmt auch mal was für Watch the Skies. Ist eigentlich ein ganz, ganz ordentlicher Film, wie ich finde.
Klingt ziemlich gut, ja.
So, lange Rede, kurzer Sinn. Das gab's schon mal vorher so in der Art, so ein bisschen. Was das Szenenbild angeht, gebe ich dir total recht. Also die Bilder sind super stimmungsvoll. Dieses menschenleere London ist einfach genial. Diese Stille, die dort vorherrscht, so jedes kleine Geräusch, er berührt dann so ein Auto und auf einmal fängt es an, boop, boop, boop zu machen. Und es hat so einen Impact, weil es einfach so ruhig ist und so menschenleer. Und überall ist halt Müll und Zerstörung. Und allgemein finde ich das Szenenbild sehr gelungen, weil wir haben auch viel Abwechslung drin, weil wir kriegen auch ein paar Schauplatzwechsel mit der Zeit noch rein. Was ich persönlich auch immer sehr schön finde, wenn nicht alles auf einem Platz spielt, weil dadurch die Welt einfach so viel größer wirkt, ne? Und dieses Ausmaß ist so viel greifbarer.
Ja.
Aber ich muss sagen, aber da kann der Film nichts dafür. Damals war so Endzeit-Feeling Level 100 für mich. Jetzt mittlerweile, so wie du sagst, es ist viel passiert. Wir haben viele Filme gesehen, ne? Wir hatten auch dann, ich meine, es gab vorher auch schon Filme, die Zerstörung gezeigt haben, aber so dieses Maß wie hier war halt größer. Aber mittlerweile haben wir halt auch sowas gekriegt wie das Dawn of the Dead Remake oder ganz prominent und vor kurzem eben erst erschienen, The Last of Us.
Ja.
Klar, das sind jetzt mehr als 28 Tage, aber so diese Dimension, diese Zerstörung, diese Veränderung, diese Transformation der Zivilisation und der Städte und des Urbanen ist halt da nochmal so viel krasser, ne? Und wenn du das dann gesehen hast und du kommst zurück auf 28 Days Later, war ich fast schon ein bisschen, ich will nicht sagen unterwältigt, aber ich habe schon irgendwie so aus der Erinnerung war das alles nochmal so ein klein wenig krasser, so ein klein wenig so intensiver. Dafür ist aber die Stimmung von dem Film, finde ich persönlich genial. Die ist so richtig düster, trostlos, trist. Dieses Worldbuilding ist gelungen und es gibt halt keinen Zweifel, so dass hier irgendwie alles vor die Hunde gegangen ist, ne? Und ich finde auch das Pacing von dem Film ist überraschend gut.
Ja.
Also da war ich echt überrascht. Ich hatte den, wie gesagt, ich mag den und ich mochte den auch immer, aber ich war echt überrascht, wie wenig Leerlauf dieser Film hat. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging.
Ja, ist auf jeden Fall so, ne? Also der ist ja tatsächlich. Hast du immer, was zu tun klingt blöd, aber du hast halt immer wieder was Neues, du hast immer wieder die neuen Figuren, du hast immer wieder ein neues Setting, neues Szenario und es bewegt sich ständig vorwärts. Ich meine, der Film geht jetzt auch nicht super lang, klar, aber tatsächlich Leerlauf ist sehr, sehr wenig. Manchmal hat man das ja in solchen Filmen, dass dann irgendwann, auch wie beim Dawn of the Dead Remake beispielsweise, dann sind die ja irgendwann in dieser Mall und dann beschäftigen die sich mit sich selber und da passiert nicht viel in der Zeit. Aber hier hast du ja tatsächlich immer wieder, na, dann kommt das Signal später, dann reisen sie los, dann machen sie den Roadtrip und so. Da hast du halt immer was dabei und ich gebe dir recht mit dieser Welt und wir haben ja tatsächlich mittlerweile sowas wie World War Z und sowas, wo das nochmal im viel, viel größeren Maßstab auch dargestellt wird. Aber hier hast du das im kleineren Rahmen einfach. Ich erinnere mich an diese Szene mit dem Einkaufsmarkt, wo sie dann da reingehen und später, sind wir jetzt noch nicht, aber dann sind diese Früchte auch alle vergammelt oder sowas. Es ist so ein bisschen so diese Details, die tatsächlich sehr, sehr gut sind.
Ja.
Und was der Film halt auch von vornherein sehr, sehr gut macht und vielleicht auch andere eher weniger, Stichwort World War Z, ist dieser Härtegrad. Weil du hast ja sogar in der Anfangsszene mit dem Affen spritzt so viel Blut schon und die kotzen ja richtig Blut. Und überhaupt diese Infizierten, wie die sich bewegen, das haben wir jetzt gerade schon angesprochen gehabt, wie schnell sie sind und auch wie sie so zucken, als wenn sie irgendwie, ja, du weißt von vornherein, dass sie krank sind, wenn sie schon auf dich zubewegen und diese Geräusche, die sie machen und das. Dieser Schrecken ist einfach omnipräsent. Das ist richtig gut.
Mhm. Ja. Und weil du jetzt Details gesagt hast, muss ich auch definitiv gleich was einwerfen. Und zwar finde ich das auch sehr, sehr genial, dass es wird auf so Kleinigkeiten geachtet. Ich meine, Jim erwacht aus dem Koma. Und was macht er als erstes? Er trinkt was. Und ich finde das super realistisch, weil die Geräte sind abgeschaltet. Da ist keine Flüssigkeitsversorgung im Körper mehr. Der hat einfach Durst. Und ganz ehrlich, wenn ich 5 Stunden nichts getrunken habe, ist mein Blut auch trocken. Und er trinkt als erstes was. Und was macht er dann? Er nimmt eine kleine Plastiktüte, packt ein paar Dosen ein und nimmt die mit, weil klar ist, ey, ich brauche noch was. Oder er läuft durch die Straßen und er findet Geld auf dem Boden und er sammelt einfach mal das Geld ein, weil er ja keine Ahnung hat. Das sind so ganz kleine Details, die für mich aber super wichtig sind. Oder auch später gibt's eine Szene, wo drauf hingewiesen wird, so, ey, du hast nur Zucker zu dir genommen. Wie sollst du? Du hast keine Fettreserven. Du ist doch klar, dass du erschöpft bist. Sind so die ganz kleinen, diese kleinen Momente sind es, was für mich auch diese Figuren, kommen wir später noch dazu, aber so greifbar machen. Also fand ich, hat mich beeindruckt.
Ja, dieser Realismus einfach. Ja. Und das schafft der Film hervorragend. Also du kannst dich wirklich sehr, sehr gut hineinversetzen, dass es wirklich so passieren würde oder könnte. Ne? Mhm. Also dass es einfach sehr real ist, sehr greifbar.
Ja. Ja. Aber ich glaube, wir sollten auch nochmal, wir haben ja anfangs schon angekündigt, so ein bisschen auf die Stilistik des Films eingehen, so im Hinblick auf die gewählte Kamera und die Kameraführung. Wie hat dir das gefallen? Hättest du dir da was anderes gewünscht?
Also ich hatte ja vorhin schon angedeutet, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ne, also Schnitt und Kameraperspektiven, top, sage ich nichts gegen. Ne? Aber als ich den jetzt wieder gesehen habe, ist mir einfach wieder aufgefallen, dieses Bild, das ist mir zu hässlich. Das tut mir leid. Es ist einfach so. Also, ne, ich weiß, warum sie das gewählt haben. Ich weiß, das soll auch so ein bisschen diesen Film vielleicht auch ein bisschen erden oder sowas. Aber bei 28 Weeks Later ist es ja dann anders. Und du weißt auch, warum es dann anders ist. Ne? Und ich habe so ein bisschen, wobei der Trailer zu 28 Years Later war schon auf einem anderen Niveau. Aber da dreht er ja mit dem iPhone. Ich bin mal gespannt, wie das dann irgendwie ist. Aber hier war einfach, ich dachte die ganze Zeit so, hast du den Film jetzt in SD eigentlich geliehen oder doch in HD oder ne, wie ist das mit 4K bei dem Film? Also du hast einfach, ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen mittlerweile, dadurch, dass sie damals die Entscheidung getroffen haben, wie sie dieses Bild darstellen wollen. Du hast halt kein Top-Bild. Das muss man so ein bisschen akzeptieren, das ist auch okay, aber an der einen oder anderen Stelle war es mir auch ein bisschen zu drüber, muss ich gestehen.
Ja. Was witzig ist, weil du gerade 4K-Bild sagst, es soll ja eine 4K-Fassung von dem Film rauskommen, ne?
Mhm. Ja, super.
Ich hab keine Ahnung, wie das aussehen soll. Ich meine, das Bild von der DVD zur Blu-ray ist schon kein großer Unterschied.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, wie du aus diesem Material eine 4K-Scheibe rauskriegen sollst. Ne? Ja. Ich bin aber sehr gespannt, mir die Vergleichsbilder anzuschauen. Also auf jeden Fall, aber ey, was willst du da machen? Aber ich bin so hin und her gerissen. So, ne? Also, Die Kamerawinkel sind super. Ne? Wir haben ganz oft so die Kamera lugt als so hinter Objekten hervor, so als ob das so ein Stalker wäre. Ne? Ich habe ja eingangs schon gesagt, die wollten das so drehen, als wäre da noch so ein Überlebender, der es quasi beobachtet. Und ich finde, es hat dann auch so eine gewisse, so eine Bedrohlichkeit, ne? Wenn, weil du ja nicht weißt, ist diese Kameraperspektive jetzt gerade die Sichtweise eines Infizierten oder ne, wenn dann so Objekte im Bild sind oder es wird von unten nach oben gefilmt und an irgendwelchen Sachen vorbei, also sehr, sehr interessant und spannend, auch die Bildkompositionen sind teilweise sehr abgefahren, also wir haben so eine Szene, wo die Kamera so langsam über so ein Stadtpanorama fährt und links oben in der Ecke haben wir einen Teil von dem Gesicht, ich glaube vom Jim ist es, ja. Oder als zwei Figuren miteinander reden, sieht man in einer Spiegelung das Gesicht von einer der Figuren. Also das sind so Dinger, die fand ich ziemlich geil, so von der Idee her. Aber ja, ich bin auch, was die Bildqualität angeht, so hin und her gerissen. So einerseits denke ich mir, zeigt mir das hochauflösend. Ich habe einen großen Fernseher. Ich möchte das auch irgendwie nutzen, die Hardware, die ich habe. Und das Bild ist matschig wie Sau, ganz ehrlich, das war VHS-Qualität gefühlt.
Ja.
Und häufig ist die Kamera auch total wackelig, also es ist noch nicht kein Found-Footage-Film, aber die ist schon teilweise, shakert die schon ganz schön rum. Aber irgendwie muss ich auch sagen, hat's mir dann doch gefallen. Auf eine seltsame Art und Weise. Also ich glaube, es hat schon, ich weiß nicht, also einerseits wünsche ich mir so das Bild hochauflösend, andererseits glaube ich, gerade das Matschige hat einen gewissen Reiz. Also deshalb würde ich das vielleicht gar nicht ankreiden wollen, aber es ist was, worauf man sich schon einstellen muss, glaube ich. Ne?
Richtig, genau.
Ganz witzig fand ich auch, ich weiß nicht, ob das absichtlich war. Es gibt ja eine Szene, wo man ein Blumenbeet sieht. Und du weißt bestimmt, was ich meine, weil es eine sehr bunte Szene ist. Und das sieht aus wie ein Aquarellbild.
Ja, genau.
Und ich habe keine Ahnung, ist das extra so zusammengeschnitten? Ist das ein Aquarellbild? Oder ist es wirklich so matschig?
Also ich glaube, das war so sonnig an dem Tag, dass sie es nicht anders von der Aufnahme hingekriegt haben.
Ah, das sieht aber bizarr aus, weil im Hintergrund fährt noch ein Auto. Und das sieht ja relativ normal aus. Und du hast dieses Bild, das sieht aus wie ein Stillleben, da bewegt sich auch nichts.
Ja.
Also ich kann es für mich wirklich nicht ausmachen, ob das eine Bildkomposition war, eine absichtlich zusammengeschusterte, oder ob das, also ganz bizarr.
Ja. Aber dafür ist der Soundtrack großartig im Film.
Ja.
Das muss man ja auch mal erwähnen. Ne? Der fängt dann ja von Anfang an wirklich gut ein und untermalt das, was du auch gesagt hattest, mit dieser düsteren Stimmung, diese Bedrohlichkeit. Ne? Das ist, also der Soundtrack ist wirklich grandios.
Ich mag allgemein das Sounddesign bei dem Film, weil wir haben ganz, ganz oft, ich habe ja schon gesagt, es gibt diese Momente der Stille. Und wenn dann mal etwas passiert, dann ist es immer wuchtig und laut, wenn wir einen infizierten Angriff haben. Dann wird gekeifert, dann wird geschrien, dann splittert Glas. Also wir haben da immer so einen krassen Kontrast zwischen Ruhe, also auch sowohl stille als auch ruhige, gemächliche Momente. Und dann auf einmal explodierendes Chaos. Im einen Moment schläft jemand, im anderen Moment, patsch! Einfach ein Angriff, ein Überfall, es wird laut, es wird hektisch und du bist voll drin, ja, weil du kommst auf diesen, also ich persönlich kam auf diesen Kontrast gar nicht so gut klar. Und ich finde, das hat der Film sehr, sehr gut gemacht. Ich fand auch diese Idee mit dem Virus relativ glaubhaft, ne? Wir haben ja, manchmal haben wir solche Geschichten so von wegen, ja, atomare Strahlen oder sowas und denkst, ja, come on. Also gerade bei so den Filmen 70er, 80er oder sowas, ne? Und hier, das ist schon für mich persönlich so ein bisschen wie, ich habe The Last of Us schon mal auch angesprochen, da haben wir ja auch diesen Cordyceps, diesen Pilz.
Ja, ja, genau. Ja.
Ne, diesen Zombie-Pilz, der ja in der Natur die Insekten befällt, wo dieser Transfer gemacht wird von was wäre, wenn er Menschen befällt. Und hier haben wir halt dieses, naja, was wäre, wenn sich sowas wie Tollwut oder Ebola, ich sag mal, mutiert. Wir hatten es ja bei Corona auch, ne? Was wäre, wenn sowas mutiert und dann wirklich zu Veränderungen im Gehirn führt und die Leute aggressiv macht. Und das finde ich schon irgendwie greifbar, so als Idee. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja in dem Fall ja dadurch, dass es Infizierte sind sie ja theoretisch auch einfach, ja, was heißt einfach, aber mit Schüssen, ne, oder mit Gewalt zu stoppen, ne? Und sie verhungern ja auch.
Ja.
Das ist halt auch dieses Szenario einfach. Deswegen ist London ja mittlerweile auch einfach so leer, weil die meisten Infizierten entweder raus aus der Stadt sind oder tatsächlich mittlerweile irgendwo vergammeln nach 28 Tagen. Und das, was wir vorhin gemeint haben mit dem Realismus, ne, das passt da einfach mit rein. Du hast wirklich bei dem Film, bei dem Szenario das Gefühl, boah, ja, kacke, das kann tatsächlich so passieren. Und was mir halt gefällt bei den Infizierten ist, dass die sind völlig außer Kontrolle in ihrer Wut, starten sie, greifen dich an, hören nicht auf, bis du quasi einer von ihnen bist oder tot bist.
Man muss aber dazu sagen, und das finde ich gut, die werden auch müde. Und die stellen auch mal eine Verfolgung ein, wenn sie merken, klappt nicht.
Ja, genau.
Und das finde ich ein Kontrast zu vielen anderen Filmen, die, ich sag mal, jetzt Zombies beinhalten. Da ist ja meistens der Zombie verfolgt und verfolgt und verfolgt und verfolgt. Und hier ist wirklich okay, wenn sie realisieren, da ist irgendwie mehr Gehirnfunktion noch da, wenn sie realisieren, das klappt nicht, dann bleiben sie stehen, beruhigen sich und verschnaufen einfach mal. Ne? Ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand die Darstellung der Infizierten manchmal so ein bisschen inkonsistent.
Ja.
Also, weil wir haben manchmal Szenen, da wird direkt losgerannt, sobald ein Nicht-Infizierter gesehen wird. Und dann haben wir aber auch mal Szenen, wie in der Kirche am Anfang, wo Jim ja mal, ich weiß nicht, er ruft Hallo oder sowas, oder ist hier wer? Und auf einmal schrecken drei Infizierte hoch und gucken einfach nur und halten inne. Aber wir haben andere Momente, wo einfach direkt, da wird ein Licht gesehen und es wird losgestürmt von den Infizierten. Ne? Also das war für mich noch nicht ganz erklärt, wieso wir so, ja, so ein unterschiedliches Verhalten haben.
Wir haben das ja in 28 Weeks Later nachher nochmal drastischer. Hier würde ich einfach sagen, die einen sind schon seit 26 Tagen infiziert und quasi schon völlig am Ende und haben seit 20 Tagen keinen Menschen mehr gesehen und hören dann plötzlich ein Geräusch. Oder, ne, also vielleicht ist das damit zu erklären und die anderen sind gerade erst frisch irgendwie infiziert und die haben dementsprechend noch mehr Power und ich meine, wenn du verhungerst, dann stellen ja auch irgendwann normale kognitive Funktionen, wie was du so hörst und ne, vielleicht auch Gehirnfunktionen noch mehr ein. Vielleicht ist das damit so ein bisschen zu erklären.
Ist eigentlich eine gute Begründung. Finde ich jetzt eigentlich durchaus plausibel, ne, dass man sagt, der ist so ausgedorrt, der kommt einfach nicht mehr schneller oder so. Ja, find ich valide. Aber was ich mich auch gefragt habe, der Film braucht keine Erklärung dafür. Ich hätte sie aber trotzdem gerne gehabt. Es wird nämlich gesagt, die Infizierten greifen nachts an.
Das stimmt, ja.
Und ich habe mich gefragt, warum? Ich habe auch gar nicht drauf geachtet, die sind ja auch tagaktiv, also man sieht sie auch am Tag. Also sind nicht nur nachts. Wie gesagt, ich finde es nicht mal ein Logikloch, ne, weil die Überlebenden wissen ja selber gar nicht, was los ist. Ne, es wird ja keine Analyse, es wird ja das Verhalten nicht analysiert oder sowas. Ne? Aber ich habe mich trotzdem gefragt, was könnte denn der Hintergedanke sein, dass man sagt, die greifen primär nachts an? Hast du eine Erklärung für dich gefunden oder?
Nee, nicht wirklich.
Akzeptierst du es einfach für dich, dass du sagst, naja gut, die sind halt einfach lichtscheu, so?
Ja, also ich glaube, eine Erklärung gibt's da tatsächlich nicht und es wird auch nicht mehr so dem Sinne aufgegriffen. Dass du
ja, da, ja.
Ne, also klar, bei dem Militärcamp später, da greifen die ja auch nachts an. Aber, nee, keine Ahnung.
Ja, das hat mich halt gewundert, weil sie sind ja primär am Tag gelaufen, ne, wenn sie durch die Stadt gelaufen, dann auch relativ gechillt, muss man ja auch sagen. Es hat mich dann an, ich sag mal, I Am Legend oder der Omega-Man oder The Last Man on Earth erinnert, weil am Tag laufen die und unterhalten sich und sind jetzt nicht irgendwie explizit leise, ne, wenn man sie durch die Straßenzüge laufen sieht. Ne. Aber okay, ist wie es ist. Ne? Ist mir halt aufgefallen. Und ist dir aufgefallen, dass es gibt eine Szene mit einem Zombie-Kind und das schreit, I hate you?
Nee, das Kind, was sagt, ist mir nicht aufgefallen. Ich weiß nur, das mit dem Kind, das ist ja relativ selten in Zombie-Filmen, dass man sowas hat. Aber nee, das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, es gibt eine Szene in dem Film, das kann man jetzt schon vorweggreifen, das ist jetzt, ne? Es gibt eine Szene, in der ein Zombie, also ein infiziertes Kind auftritt. Und es wird niedergeschlagen und es wird so mit dem Fuß auf den Boden gedrückt und dann brüllt es so, I hate you! Das hat mich überrascht, dass sie diese Entscheidung getroffen haben in einer Szene, weil das, die Fähigkeit, sich zu artikulieren, ist ja nochmal eine größere, ich sag mal, Hirnleistung, als nur, mobil zu sein.
Ah, witzig, da müsste ich nochmal reingucken, weil das ist,
mach
mir
das mal.
Ist mir nicht aufgefallen, weil die Infizierten sprechen ja nicht. Dadurch kannst du ja, weißt du ja auch, dass es Infizierte sind. Es sei denn, das Kind war tatsächlich nicht infiziert.
Naja, aber ich meine, du weißt ja, welche Szene ich meine und du weißt ja, wie es sich verhält und du weißt, wie es aussieht. Also wenn es jetzt nicht gerade Erdbeerkuchen gegessen hat und sein Gesicht reingedrückt hat, dann würde ich mal behaupten, ist es doch ein Infizierter gewesen. Okay, aber ich glaube, wir können mal ein bisschen weitermachen, oder?
An dieser Stelle eine kurze Spoilerwarnung, die hatten wir nämlich während der Aufnahme vergessen. Also, ihr seid gewarnt.
Wir haben ja jetzt gesagt, dass Jim das erste Mal auf seine Infizierten trifft und der flüchtet dann und trifft während dieser Flucht auf zwei weitere Personen, nämlich Selina und Mark und später auch noch auf Frank und dessen Tochter Hannah. Im Zuge dessen erfahren wir und Jim so ein bisschen darüber, was in der Welt vorgegangen ist und sie hören dann ja auch ein Radiosignal. Und in diesem wird davon gesprochen, dass es Schutz und eine Antwort gäbe. Und man entscheidet sich, diesem Signal zu folgen und Richtung Manchester zu fahren. Meine Frage, wärst du diesem Signal gefolgt?
Nein. Aber ich habe auch ganz viele Horrorfilme gesehen, wo das tatsächlich immer eine richtig bescheuerte Idee ist. Es tut mir leid.
Also ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, um ehrlich zu sein. Ich meine, man muss sagen, im Film, es ergibt schon insofern Sinn, weil sie sind ja in der Wohnung von Frank und Hannah und es wird ja ganz klar gesagt so, ey, wir müssen hier raus, die Lebensmittel werden knapp. Also es ist jetzt nicht einfach so wie bei, ich sag jetzt einfach mal Dawn of the Dead im Remake, da habe ich nämlich ein größeres Problem damit, warum sich Star dafür entscheiden, das Einkaufszentrum zu verlassen. Hier kann ich es sehr gut nachvollziehen. Weil sie sagen ja auch, wir haben die anderen Wohnungen schon geplündert, es gibt einfach nichts mehr und es macht ja auch Sinn, irgendwie aus der Stadt rauszugehen. Ne? Sie sind in London, das ist eine Millionenstadt, irgendwie zu sagen, man geht raus, da ist vielleicht was an der Barrikade, vielleicht gibt's Hilfe, vielleicht gibt's eine Antwort?
Keine Ahnung, aber ich glaube, ich wäre spätestens nach dem Supermarkt wieder umgedreht.
Okay, wenn wir jetzt schon ein paar Figuren eingeführt haben, wie findest du denn die Figurenzeichnung von dem Film?
Die finde ich super, weil du ja wirklich das Gefühl hast, das sind jetzt Charaktere, die dieses schreckliche Szenario auch durchgestanden und überlebt haben. Ne? Also mit Frank und Hannah beispielsweise, da versucht der Vater, die Tochter zu beschützen. Die Tochter ist ein bisschen traumatisiert, aber versucht auch irgendwie Hoffnung zu finden. Ne? Und die anderen beiden, gut, ist ja nachher nur noch sie dann übrig. Die sind so auf einem Überlebenstrip, ne, und verstecken sich dann immer und sind aber auch unterwegs, greifen an und wissen schon, wie man plündert, wie man tötet, ne, wie man mit den Infizierten umgeht. Also du hast wirklich das Gefühl, da steckt schon was hinter. Was ich halt immer richtig cool fand, in der einen Situation erzählen sie ja so ein bisschen von ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben und was so passiert ist mit ihren Familien. Mhm. Und dann erzählt er ja, dass sie mit tausenden anderen Leuten dann zu diesem Bahnhof gelaufen sind, um irgendwie aus der Stadt zu entkommen. Und er einer der einzigen, würde ich jetzt sogar sagen, dann da hochgeklettert ist und sich quasi verstecken konnte und du diese riesige Masse erklärt er ja dann, ne, dass du nicht mehr sehen konntest, wer ist infiziert und wer ist nicht infiziert. Ja. Das hat sich in so meinem Kopf so manifestiert, wie das aussehen würde. Das fand ich halt immer krass. Also du hast wirklich eine sehr, sehr nahe und realistische Figurenzeichnung. Mhm. Und du sympathisierst auch mit diesen Figuren relativ schnell. Ne? Also du willst halt auch, du weißt von denen, wie so ihre Erfahrungen sind und was sie so, wie sie so sind, wie sie ticken. Und du willst halt auch, dass sie überleben. Und deswegen ist dann diese eine Szene mit Frank später auch so richtig übel, ey.
Ich stimme dir absolut zu. Also ich war jetzt auch nochmal ganz schwer beeindruckt, wie greifbar diese Figuren wirken. Mhm. Und wie sehr ich wollte, dass jeder von denen überlebt. Ne? Wir haben so Selina, die ist so tough und entschlossen und die macht ja auch mit einer Person, also mit Mark, relativ kurzen Prozess, als dieser scheinbar infiziert ist. Und sie wirkt im ersten Moment so kaltblütig, ist sie aber gar nicht. Mhm. Ne? Das merkt man auch relativ schnell. Und wir haben Jim, der zunächst so überfordert ist, den man auch so greifen kann, weil man sich so gut, es ist auch von Schauspiel her, sind auch wirklich gutes Schauspiel von allen Beteiligten, ne? Dem man dieses sich zurechtfinden müssen in dieser Welt, dieses Überfordertsein einfach so abnimmt. Und wir haben Frank, der ist so gutherzig und so glücklich, einfach nur Gesellschaft zu haben, der ist so goldig, wenn er dann so sagt, ich möchte, dass ihr euch wohlfühlt bei uns und das ist, ne, und so wie du sagst, ich setze später eine Spoilerwarnung, wir haben jetzt schon angefangen zu spoilern, ich schmeiß die irgendwann mitten rein, ich lege mal los. Als er infiziert wird, ja. Alter Scheiße, also die Idee, der Einfall, wie er infiziert wird, ist grandios. Er wird nämlich nicht einfach nur gebissen, sondern ihm tropft Blut ins Auge und darüber infiziert er sich. Alter Scheiß, was eine geile Idee. Und diese Szene, er realisiert, dass er infiziert ist. Er geht noch schnell zu seiner Tochter und sagt ihr, wie lieb er sie hat. Sie will ihn drücken und im nächsten Moment stößt er sie weg. Mhm. Oh Gott, die Szene ist herzzerreißend, ey. Mhm. Oh. Heftig.
Vor allen Dingen, weil wir ja schon ein bisschen was durch haben mit denen. Ne? Sie fahren ja vorher durch diesen Tunnel durch, was eine richtig geniale Idee ist. Ich werde niemals durch diesen Tunnel durchgefahren. Und dieses Taxi kann auch offensichtlich richtig viel. Das Klappertaxi. Aber die Szene mit Frank, die ist wirklich herzzerreißend. Also das ist so krass. Und dann treffen wir ja auch schon auf das Militär dann. Oh, das hat Frank nicht verdient. Aber ja, tatsächlich, in dieser Welt ist es ja so, sobald du irgendwie einen Tropfen abbekommst, irgendwo Blut, und ich meine, wenn du im 1-zu-1-Kampf mit den Infizierten bist, dann passiert dir das auch tatsächlich einfach. Dann spritzt halt Blut und dann reicht so ein kleiner Tropfen irgendwo in den Mund oder in die Augen und dann ist vorbei. Oder du ribbelst dir das Blut danach irgendwo in die Augen rein oder sowas und dann war's das.
Ja, zumal die Infizierten, du hast ja schon gesagt, die erbrechen ja auch Blut.
Ja,
also du kannst die Abwehr, die liegen auf dir drauf, du hältst ihre Hände, du kannst sie wegdrücken, die spucken dir ins Gesicht, in die Augen.
Genau.
Wow, ja. Du hast Militär gesagt, das ist das Einzige, wo ich meine Kritik so ein bisschen habe, so was Figur. Also ich nehme noch Hannah mit rein, weil Hannah finde ich eine gute Figur. Kinder sind ja in Filmen, in Horrorfilmen meistens problematisch.
Nervig.
Ja, aber die, die ist anfänglich misstrauisch, die braucht ihren Vater und die braucht nur ihren Vater und das glaube ich ihr auch, diese Verbindung. Und die trägt was dazu bei, die kann nämlich Reifen wechseln.
Ja.
Ja, und die macht keine dummen Dinge, ne, wie andere Kinder. Die ist eine vollwertige Figur, die nicht nur irgendeinen Ballast darstellt. Und das fand ich sehr toll. Die Soldaten hingegen, kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, aber das war so mein Ding, wo ich so, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber da fand ich es dann vielleicht doch ein bisschen so in der Masse, ja, zweckmäßig, aber fragwürdig. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, du hast das gesagt, wir kommen später dazu. Ich würde jetzt direkt da einsteigen.
Na, du darfst, dann steig direkt ein.
Genau, also wir begegnen ja dann nachher den Soldaten, die ja diesen Funkspruch auch losgelassen haben, von wegen, wir haben die Antwort, so war ja der Wortlaut auch, auf die Infizierung. Und also erstmal fand ich das ja cool, wie sie an diesem Außenposten vor Manchester war es, ne? Genau.
Ja, Manchester, ja.
Weil du hast ja vorher London, was ja einfach nur leer ist, aber nicht so viel Zerstörung, eher so Müll und sonstiges herumliegt, ne? Und dann siehst du ja Manchester ganz kurz aus der Entfernung, wie einfach die ganze Stadt brennt.
Ja.
Total cool. Auch wenn da auch das mit dem Bild wieder da zusammenpasst, weil das ist so verwaschen im Hintergrund irgendwo am Ende.
Aber man erahnt, dass das Feuer und Rauch sein soll.
Das ist ganz cool. Und dann treffen sie auf die Soldaten, die erschießen dann Frank, sichern die, nehmen die mit und dann gibt's ja das Szenario mit der Villa, wo sie sich verbarrikadiert haben. Mhm. Das ist auch halbwegs nachvollziehbar, weil die haben ja auch Minen gelegt und das Gelände ist irgendwie mit der Mauer geschützt oder sonstiges. Das ist auch alles halbwegs in Ordnung. Aber diese Soldaten, ey. Alter Schwede. Keine Disziplin. Die haben zwar so ein dreitägiges Bootcamp, habe ich gelesen gehabt, im Vorfeld gemacht gehabt, bevor sie diese Rollen auch angetreten haben. Aber du hast nie das Gefühl, dass es wirklich so eine sinnvolle Einheit ist, sondern das sind so gefühlte Hobbysoldaten. Und worauf das ja nachher dann hinauszielt, ist, dass sie ja die Welt wieder bevölkern wollen. Nach 28 Tagen, weil sie so notgeil sind.
Ja!
Und endlich wieder Frauen haben wollen. Oh, das ist so, oh, schwierig, ne? Also ich kann das nachvollziehen, es wird ja auch gesagt, so von wegen, ja, der eine wollte sich selbst erschießen und das ist so hoffnungslos, wir haben keinen Kontakt mehr zum Militär und es gibt keine Strukturen mehr oder sowas. Aber Leute, da war ich dann auch raus. Aber nichtsdestotrotz ist das Ende auch in sich cool gemacht, weil halt da ein paar Dinge passieren, die nochmal so diesen Schrecken auch hervorbringen. Aber was ich dann noch ganz kurz einwerfen, und dann darfst du endlich reden.
Ja, alles gut, dann red weiter.
Was ich noch einwerfen wollte, das hatte ich zum Anfang mal erwähnt gehabt, diese Idee aber, dass das Militär nicht der Hoffnungsträger ist. Ich meine, klar, das ist in dem Genre jetzt auch nicht neu und immer wieder gesetzt worden. Und ich fand das aber hier nochmal gut, dass das auch so aufgegriffen wird von wegen, ah, da ist das Militär, ja, nee. Und vor allen Dingen, der Mensch selbst auch in diesem Setting, Menschen töten Menschen. Das wird ja dann auch so explizit ja auch nochmal gesagt, ja, ne? Und das fand ich cool, dass das nochmal aufgemacht wird, weil tatsächlich der Mensch ist des Menschen Schlimmster, ne? So.
Ja. Ja, was stimmt dir da einfach nur zu, was die Soldaten angeht? Ich meine, was man relativieren kann, ist, wir wissen ja nicht, ob das jetzt Berufssoldaten sind oder ob das Reservisten sind, die einfach nur die Grundausbildung mal gemacht haben und dann irgendwie wieder an Waffen rangeführt wurden. Das wissen wir nicht, ne? Aber ja, die Disziplin ist Katastrophe. Der Befehlshaber ist nicht ganz richtig, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also ich habe ja tatsächlich auch so die Notiz gemacht. Notgeil nach 28 Tagen, so wie du es gerade eben gesagt hast. Ja. Und was ich mir auch gedacht habe, was sind das für faule Drecksäue? Ich meine, die hocken in ihrer Villa. Das macht Sinn. Ne? Du hast Wald um dich herum. Das heißt, du hast nicht so viele Infizierten, mit denen du kämpfen musst. Das Ding ist gesichert und alles. Aber die haben nichts zu futtern. Das ist eine Militäreinheit. Die geht regelmäßig zu dieser Barrikade. Ne? Warum zur Hölle? Ihr seid bewaffnet. Ja? Mit Waffen ist es gar nicht mal so krass unmöglich, sich gegen Infizierte zu verteidigen, sobald man verstanden hat, wie sie funktionieren. Warum geht ihr nicht einfach mal irgendwo einkaufen? Warum geht ihr nicht an eine Tankstelle und räumt die leer oder so? Weißt du, sie hocken da. Oh, wir haben vergammelte Eier. Oh, wir haben nichts zu essen. Ich denke mir so, was ist denn los? Ihr seid doch eine militärische Einheit. Was geht denn? Nahrungsbeschaffung muss doch Priorität haben. Also das war...
Aber sie schaffen es ja nicht mal, Wachposten aufzustellen. Das ist mir direkt aufgefallen.
Ja, Ich mein, gut, fairerweise darf man ja sagen, sie haben wenigstens ihr tolles Sicherheitssystem. Also die haben das ganze Gebiet großflächig vermint und sie haben, ich sag mal, diese Sirene, die darauf reagiert. Da wahrscheinlich haben sie da mit Drähten gearbeitet oder so. Also das funktioniert schon. Ich meine, es kommt auch zu einem coolen Angriff auf dieses Gebäude und den können sie auch tatsächlich relativ effizient abwehren. Das muss man einfach so sagen. Kriegen sie hin. Ja, aber ja. Ja, schwierig. Und du hast es ja schon angesprochen, die Männer sind scharf auf die beiden Frauen. Mhm. Und Jim findet das nicht so toll. Und dementsprechend muss Jim weg. Und weg heißt in dem Fall, wir bringen ihn um. Ich meine, fairerweise, es gibt auch einen Soldaten, der sich widersetzt und sagt, ey Leute, das funktioniert nicht. Also es sind nicht alle Soldaten total am Rad drehen. Wir haben einen, der ist noch vernünftig. Er und Jim werden rausgefahren, sollen erschossen werden. Es kommt zu einem Gerangel und Jim kann entkommen. Und dann beginnt so die Jim-One-Man-Show. Fandest du die glaubhaft?
Das muss ich zweiteilen. Damals, als ich den Film das erste Mal gesehen hatte, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, wie diese Laufwege sind, sondern einfach nur, und dann dachte ich, das ist ganz cool. Ne, der schleicht sich da jetzt irgendwie rum und wieder rein in das Gebäude, beziehungsweise erst zu der Außenstation an der Autobahn und dann ja wieder in die Villa und befreit ja dann den Infizierten, den sie im Hof halten. Auch eine geile Idee, ey. Das ist nicht, also wirklich.
Anspielung an Day of the Dead.
Ja, genau. Und aber jetzt beim unzähligen Rewatch, ich meine, wie weit fahren sie? Viertelstunde, 20 Minuten zu dem?
Ich glaube, ja.
Ja, ne? Und dann, wenn du dann überlegst, wie lange du zu Fuß brauchst, durch das Gebiet mit Infizierten, die alle aus Manchester rauslaufen, weil das brennt, ja, okay, kann man schlucken, so, ne? Ist erzählerisch halt einfach so, stand im Drehbuch, ne? Aber wie Jim dann tatsächlich da agiert, und das ist so die Idee, glaube ich, dahinter, dass der Mensch selber auch wie so ein Infizierter ja sein kann, wenn er dazu gedrängt wird, ne? So.
Genau. Ja, das ist so ein Rage-Virus, das ist ja quasi die Wut, die hervortritt. Ich meine, kleiner Blick zurück. Als Frank sich infiziert. Mhm. Warum infiziert er sich? Weil er wütend ist, dass keiner da ist. Und er tritt, als dieser Krähe krächzt, tritt er gegen die Wand, gegen diese Metallwand, und dadurch löst sich der Tropfen. Also es ist seine Wut, die ihn mit Wut infiziert.
Mhm. Stimmt, ja. Naja, symbolisch ist das schon richtig, richtig gut.
Ja, also ich muss sagen, also allgemein ist dieses letzte Drittel für mich persönlich so das Schwächste an dem Film.
Ist es auch, ja.
Muss ich sagen. Bis dahin super hohes Tempo, gutes Pacing, wir haben dauernd neue Elemente, wir haben immer etwas, mit dem wir uns beschäftigen können, das neu ist, ja, das interessant ist. Hier stagniert die Handlung so ein bisschen und nimmt halt diese Züge an, wir haben es jetzt schon dargelegt, ne, wo so ein bisschen problematisch ist von der Logik her. Ich meine, einerseits, ich denke mir immer so, naja, Menschen sind halt Menschen und es gibt halt auch blöde Menschen. Hier ist halt einfach das Problem, es sind so viele auf einmal, die doof sind.
Ja, ist auch ein bisschen klischeehaft tatsächlich, ja, wie diese Einheit auch dargestellt wird. Ne?
Ja. Aber mit ihr, es ist für mich ein bisschen schwierig, ne? Wenn er ist schon relativ effizient da drin, diese Soldaten um die Ecke zu bringen und auszutricksen und auszumanövrieren. Ich habe auch nicht verstanden, wie er sein Pulli ausziehen konnte. Er hat ja verbundene Hände und dann hängt ja sein Pulli über dem Stacheldraht an dieser Mauer. Ja. Wie kriegt denn der sein Pulli aus, wenn er verbundene Hände hat? Das funktioniert doch gar nicht. aber okay, gebe ich dem Film. Ja, aber wie er dann doch diese Basis infiltriert. Also ich meine, er kommt irgendwie, weiß er, wo die Minen liegen. Er kommt da, ne? Er kommt wieder auf dieses Gebiet. So wie, du sagst schon, vielleicht auch kein Wachposten. Also er kommt wieder rein, befreit diesen Infizierten. Es kommt dazu, dass Leute sich infizieren. Und er schafft es irgendwie, alle auszumanövrieren. Er versteckt sich ja auch hinter so einer, das gibt in diesem Gebäude, in diesem Chalet oder Villa oder was das ist, gibt es auch so hinter Wänden versteckte Türen. Ja, und er versteckt sich hinter einer. Ich denke mir so, woher weiß der denn, dass da jetzt genau an dieser Stelle so eine Geheimtür ist? Also, ja.
Ja, es ist auch so schnell am Ende so erzählt. Ne? Also ich meine, es macht total viel Spaß, diese lachhafte Einheit ja dann sterben zu sehen, wenn sie dann alle kauern und weinen. Aber so, ich gebe dir im Gesamten recht, so ganz befriedigend ist tatsächlich das Finale nicht. Ja.
Ja. Wie glücklich warst denn du mit dem Ende?
Jetzt komme ich auf das zu sprechen, was ich am Anfang nochmal sagen wollte, meine Trivias. Es sollte ja eigentlich ein ursprünglich anderes Ende geben. Und zwar, dass sie Jim ins Krankenhaus bringen und dann Jim stirbt, weil sie es nicht schaffen, ihn zu versorgen. und dann Hannah und ich komme jetzt auf den anderen Namen nicht,
Selina,
quasi alleine dann das Krankenhaus verlassen und in diese Welt gehen. Und da haben sie das Testpublikum oder mehreren Testpublikums gezeigt und die fanden das alle kacke. Das ist, das war zu traurig, das Ende. Und beziehungsweise Feedback war auch, ja, die beiden Frauen können ja nicht alleine in dieser Welt überleben. Also die standen wohl tatsächlich auf diesen Zettel auch drauf. Ja. Und dann haben sie sich dazu entschieden oder mussten sich auch dazu entscheiden, dann das Ende umzuschreiben und dann eher dieses hoffnungsvolle Ende, dass sie dann in diesem Cottage, würde ich jetzt mal sagen, oder dieser dem Haus da und dann quasi SOS, wie schreiben sie, Help?
Ja, Hallo, glaube ich, oder?
Oder Hello, genau, stimmt. Und dann gesehen werden von dem Kampfjet und quasi dann die Idee davon ist, sie werden gerettet. Ich glaube, ich hätte lieber das andere Ende gesehen, muss ich gestehen. Aber ja.
Ja, ich meine, du sagst gerade Kampfjet, das haben wir noch gar nicht gesagt, das müssen wir noch einwerfen. Als Jim kurz vor dem vor seinem Erschießen ist, entdeckt er, dass über dem Himmel ein Flugzeug fliegt und man sieht den Kondensstreifen. Und dann realisiert er, dass die Welt wohl doch nicht komplett am Arsch ist, weil das glauben ja viele von diesen Soldaten, dass die ganze Welt betroffen ist. Es ist nicht so. Es scheint erstmal wirklich nur die Insel erwischt zu haben. Ich glaube, es wird auch irgendwann gesagt, dass Paris und so, ne, dass da auch Infizierte sind, aber scheinbar hat die
Gerüchte,
Welt...
Gerüchte,
genau. Aber es hat scheinbar, die Welt ist mit dem Virus klargekommen und England oder Großbritannien ist eben unter Quarantäne gestellt quasi.
Was ja auch logisch ist, weil dieses Virus ist ja so schnell, dass ja die Verbreitung immer nur lokal sein kann. Ne? Weil wenn du mit dem Flugzeug losfliegst und wie bei World War Z, da ist ein Infizierter drin, dann ist zack, das ganze Flugzeug sofort am Arsch.
Ja.
Ne? Und stürzt ja dann ab beispielsweise.
Ja.
Schiffe ja genauso. Und am Ende ist es ja dann tatsächlich, dann wird das Virus, hält es dann natürlich an den Landesgrenzen, hätte ich fast gesagt. Also Flüsse, Berge, wird ja auch ganz kurz erwähnt.
Genau.
Das ist zu schnell. Es verbreitet sich zu schnell, um sich weltweit verbreiten zu können.
Ja, und du hast es schon gesagt, die Infizierten verhungern.
Richtig.
Das heißt, du hast nicht wie bei Zombies das Problem, dass der auch nach, wir kennen es ja von The Walking Dead, gefühlt 100 Jahre nach der Apokalypse immer noch irgendwo vergammelt rumliegen und selbst nur noch Haut und Knochen oder halt mumifiziert immer noch beißen, sondern die sind halt weg, die sind tot.
Ja,
was das Ende angeht, ich glaube, ich bin da auch bei dir. Also klar, ich freue mich für die Figuren, dass alle überlebt, also alle, dass die drei zumindest überlebt haben. Ich freue mich auch, dass Jim überlebt hat. Aber so die Wahrscheinlichkeit, ne? Ich meine, ja, es wird gesagt, Selina ist ausgebildete Apothekerin, glaube ich.
Ja, genau.
Aber ich meine, der gute Mann ist angeschossen worden. In den Bauchraum, glaube ich.
Mhm.
Also, naja.
Die Menschen wollen Happy End, haben sie bekommen.
Die Menschen wollen Happy End. Frage, der ganze Film, wir haben ja gesagt, der ist mit Digitalkamera gedreht. Aber diese letzten Szenen in diesem, ich sag mal, ländlichen Häuschen, die sind ja scheinbar auf 35 mm gedreht.
Richtig.
Hast du für dich eine Theorie oder weißt du irgendwas, was die Entscheidung dahinter war?
Ich glaube, weil sie einfach das nachdrehen mussten.
Aber dann hätten sie es doch theoretisch auch mit den Digitalkameras nachdrehen können.
Aber vielleicht hatten sie die Technik nicht mehr. Vielleicht war die schon, die wird ja geliehen beispielsweise für Drehs. Und die haben den Film ja wirklich Schritt für Schritt drehen können. Also nicht, dass es nochmal, oftmals ist es ja so, man fängt irgendwie zwischendurch an, hat da ein paar Szenen und sowas alles. Der ist ja Stück für Stück gedreht worden. Und ich glaube, die waren dann alle fertig. Das Equipment war wieder zurückgegeben und sowas alles. Und dann mussten sie nochmal den Nachdreh machen. Und das war wahrscheinlich, so meine Theorie, einfach, ich habe es nirgendwo gelesen, aber einfacher dann einfach andere Technik zu leihen und das nochmal so zu machen.
Ja, aber das ist ja ein Camcorder.
Mhm.
Also ich glaube, ich weiß es nicht, ob das ein gewöhnlicher Camcorder ist, den jeder kaufen kann oder ich denke schon. Und selbst keine wenn Ahnung. Nicht, ist es ja, wir haben ja eingangs gesagt, mit denen ist es leichter zu drehen und alles geht schneller. Also wäre doch wahrscheinlich eine 35 mm Kinokamera teurer zu mieten und in der Aufstellung komplizierter, als diesen Camcorder in die Hand zu nehmen und das Ding nochmal zu filmen.
Oder es sollte halt tatsächlich dieses Positive ausstrahlen, dass das Bild heller und klarer ist.
Das habe ich mir auch überlegt. Aber du weißt jetzt auch nicht, du hast auch keine Hintergrundinfos oder so, dass du wüsstest so, okay, das war die Intention dahinter.
Nee, da müsste ich Danny mal anrufen.
Mach doch mal.
Ja, ich ruf mal an.
vielleicht, er hat ja, er dreht ja den, der Neue ist von ihm, ne?
Ja.
Vielleicht kriegen wir einen Pressetermin. Genau. Haben wir noch was zu 28 Days Later?
Nee, sonst habe ich tatsächlich nichts weiter.
Gut, dann springe ich jetzt direkt rüber und ich starte mit der Inhaltsangabe. Seit dem Ausbruch des Rage-Virus sind viele Wochen vergangen. Die Infizierten sind allesamt verhungert. Aus diesem Grund beginnt unter militärischer Führung und mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen eine Neubesiedlung. Im Zuge dessen wird ein Vater, der innerhalb des Neubesiedlungsgebiets als eine Art Hausmeister fungiert, mit seinen Kindern wiedervereint. Die Freude der drei Familienmitglieder ist groß, doch der Schmerz ebenfalls. Denn die Mutter und Ehefrau dieser Familie fiel den Infizierten zum Opfer. Dies führt dazu, dass sich die beiden Kinder vom Gelände schleichen, um ein Andenken aus dem Elternhaus zu bergen. Ein fataler Fehler, der alle um sie herum in Gefahr bringt. Mhm. Regie Juan Carlos Fresnadillo? So, irgendwie? Den kennt man vielleicht von dem grandiosen Netflix-Film Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown. Drehbuch stammt von gleich 4 Personen, darunter der Juan Carlos selbst. Mhm. Cast Robert Carlyle, den kennt man von Trainspotting 1 und 2, sowie von dem Western-Horror Ravenous. Jeremy Renner, den viele als Hawkeye kennen aus den Adventure-Filmen. Wir haben Imogen Poots aus Vivarium oder Green Room. Und wir haben in einer kleinen Nebenrolle noch Idris Elba. Beginnen wir mit dem Wissens-Ping-Pong und das wird sehr schnell gehen, weil... Ja,
lass mich noch kurz das Budget und Box-Office kurz...
Oh ja, Entschuldigung, selbstverständlich.
Weil das ist nochmal interessant jetzt im Vergleich zu 28 Days Later. Wir haben nämlich fast das Doppelte an Budget diesmal, 15 Millionen US-Dollar habe ich recherchieren können. Und weltweit hat der Film aber nur 65 Millionen eingespielt, also nochmal 10 Millionen weniger als sein Vorgänger bei doppeltem Budget. Also... ein cooler Erfolg ist anders, sag ich mal.
Mm. Ja. Hast du denn irgendwelche Fakten oder ich habe wirklich gar nichts.
Ach so, ja, ich habe auf jeden Fall was.
Wunderbar.
Ich bin ja vorbereitet.
Also, ja, bei mir war es ein bisschen knapp gestern.
Genau, also zum Anfang, auch hier hatte man darauf geachtet, beim Cast der Infizierten Menschen zu nehmen, die sehr, sehr athletisch sind, um das wieder darzustellen. Aber gut, das ist jetzt nichts Besonderes, das war ja irgendwie klar. Viel interessanter fand ich allerdings, dass die ursprüngliche Idee für eine Fortsetzung ja eine ganz andere war. Also die ursprüngliche Idee für eine Fortsetzung war 29 Days Later.
Okay.
Und sollte ursprünglich tatsächlich Jim, Selina und Hannah in den Fokus nehmen und ihre weitere Geschichte in England darstellen. Die ist dann irgendwann verfallen lassen und man hat sich dann auf 28 Weeks Later geeinigt als Fortsetzung. Aber die ursprüngliche Idee von 28 Weeks Later war wiederum eine andere als die, wie wir bekommen haben. Mhm. Und zwar sollte sich ursprünglich der Fokus auf einem SIS-Team liegen, welches dann dahin geschickt wird, nach der ganzen Zeit nach London wieder, um entweder den Premierminister oder die Königin zu retten. Also quasi so ein Extraction-Action-Film im Zombie-Genre sollte das ursprünglich werden. Und aber auch die Idee hat man dann irgendwann fallen gelassen. Der Hintergrund war, dass man so ein bisschen drauf gucken wollte, wie die Gesellschaft jetzt dann quasi sich verändert hat im Zuge des Rage-Virus. Und daraus haben wir dann nachher bekommen, jetzt ist alle Infizierten so tot und wir besiedeln England wieder, was eine total gute Idee ist. Mhm. Genau, das war so ursprünglich in die Gedankengänge. Eigentlich sollte Danny Boyle auch selber Regie führen für die Fortsetzung, konnte aber nicht, weil er währenddessen Sunshine gedreht hatte. Es gab aber massiv Probleme beim Dreh und auch das Drehbuch wurde öfter geändert und nachgeschrieben und es gab auch irgendwie Umschreibungen während des Drehs und auch Nachdrehs, soweit ich gelesen hatte. Mhm. Und Alex Garland als auch Danny Boyle haben sich dann später mehr eingeschaltet in den Film, waren zwar weiterhin als hauptsächlich Produzenten mit an Bord und nicht so sehr am Drehbuch beteiligt, aber haben so ein bisschen so mehr kreative Kontrolle bei dem Film übernommen. Und ich glaube, wenn man das alles weiß, dann weiß man auch wieder, warum der Film so geworden ist, wie er geworden ist, vielleicht so ein bisschen. Und die Farm am Anfang, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, ist die gleiche Farm wie in Children of Man.
Ah, okay.
Ja, das ist das gleiche Cottage. Ja. Und dann noch was Witziges, weil der Junge am Anfang, der dann kommt, der gerettet wird auf der Farm ja von denen und dann ja zu dieser Katastrophe führt, da kommen wir ja gleich zu, der stammt aus dem Dorf Sandford, sagt er. Dieses Dorf ist ein Fake-Dorf, das gibt es gar nicht, sondern wird von der Polizei, der britischen Polizei verwendet, um so Notfallübungen und Rekruten auszubilden und hat ja dann wiederum Einzug in Hot Fuzz, ne, dem Film, da ist er mit drin und findet dann hier wieder eine Rückkehr quasi zu 28 Weeks Later. Ja.
Stimmt, das hatte ich auch, da hatte ich auch irgendwas in Erinnerung, ja, ja. Ich muss ja sagen, die Idee, also ich kannte die jetzt nicht mit dem SAS-Team, die finde ich gar nicht verkehrt. Mhm. Also das hätte ich, glaube ich, gerne gesehen. Aber gut.
Haben wir nicht bekommen.
Haben wir nicht bekommen. Ey, ich schieb auch jetzt schon mal voran für euch da draußen. Ich werde ziemlich negativ über 28 Weeks Later sprechen. Gleichzeitig ist es aber auch so, ich mag den Film trotzdem irgendwie.
Guilty Pleasure.
Ja, das haben wir wie... ich hab die Folge noch gar nicht. Ihr werdet eine Folge kriegen von Watch the Skies über Pitch Black. Da ist es ähnlich. Da habe ich mit Jaco gemeinsam den Thomas auch ganz schön ins Schwitzen gebracht, weil Thomas sehr positiv über Pitch Black geredet hat und ich und er nicht so. Und da habe ich auch gesagt so, ey, ich mag den Film trotzdem am Ende. Ja. Aber wie sieht denn deine Historie mit 28 Weeks Later aus?
Ich habe den damals, immer noch 2007, ne? Ich habe es ja nicht mehr zum Kopf gerade. Ich habe den nicht im Kino geguckt. Ich muss halt dazu sagen, ich gucke selten Horrorfilme im Kino. Also 28 Years Later wird jetzt eine Ausnahme wegen dem Podcast. Ich glaube, sonst würde ich ihn auch erst später gucken, vermute ich.
Ja, verdammtes Publikum.
Ja, ich habe so meine Probleme, Horrorfilme mit so, wenn sich Leute erschrecken und dann reinrufen oder, ach, das nervt mich alles. Und deswegen habe ich den tatsächlich damals auch nicht im Kino geguckt, sondern dann später, als er dann frei verfügbar war, ich glaube, ich habe ihn auf Blu-ray besorgt gehabt und habe ihn dann gesehen. Ich habe ihn seitdem her nicht so oft gesehen. Ich glaube, erst nur 3 oder 4 Mal, also weit weniger als 28 Days Later. Was daran liegt, dass ich, und das habe ich jetzt wieder festgestellt beim Rewatch, dass ich massive Probleme mit dem Film einfach habe. Und es ist bei mir auch kein Guilty Pleasure. Mich nervt so viel an diesem Film einfach. Und jedes Mal, wenn zu dir so ein Ding kommt, denke ich mir so, meine Fresse, mein Gott, oh nein. Das geht die ganze Zeit so. Und ich sage euch gleich, woran und warum und so, aber oh. Wie war es bei dir?
Unspektakulär. Ich wusste, dass der Film rauskommt, weil ich den ersten halt mochte. Habe ihn mir dann auf DVD, ich glaube, geliehen oder direkt gekauft, weiß ich gar nicht mehr. Der war schwächer als sein Vorgänger. Ich mochte ihn aber trotzdem. Ich mag ihn auch immer noch irgendwie. Aber jetzt, ich sag mal so, mit den Mehrsichtungen fallen einem, so wie du sagst, schon eklatante, wirklich eklatante Schwächen auf, über die man auch sprechen muss. Aber wie gesagt, irgendwie mag ich den Film trotzdem.
Lustigerweise von den Kritikern auf Meta, wenn man jetzt so Meta-Sachen und sowas guckt von den Kritikerschnitt damals, war der besser bewertet als sein Vorgänger 28 Days Later. Ja, doch. Nicht viel, aber ein bisschen tatsächlich.
Boah, okay, das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen.
Nee, ich auch nicht. Also sowieso nicht.
Also aber der erste ist um Längen besser. Der macht so viel mehr richtig. Okay. Aber was ich 28 Weeks Later auf jeden Fall geben muss, und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, die Eröffnungsszene, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben in der Inhaltsangabe, die ist genial.
Die Eröffnungsszene ist ein kleines Meisterwerk. Mhm. Finde ich. Und ich kehre manchmal auf YouTube zurück, um mir nur die Eröffnungsszene anzugucken. Weil die kann auch als Kurzfilm. Und dann dachte ich immer so, oh, so eine Kurzfilmsammlung im 28-Universum, das hätte auch was. Und das funktioniert einfach so hervorragend. Es ist einfach richtig, richtig gut. So, Punkt.
Ja, so wie du sagst, also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, es ist wie so ein kleiner Kurzfilm. Der beginnt in einem... Ja, man sieht ein Haus, es ist dunkel und Kerzenschein und wir lernen Protagonisten kennen, von denen wir dann glauben, sie wären vermutlich alle unsere Hauptfiguren. Sind sie nicht, nur eine davon. Und die Stimmung ist geil, weil du merkst dann, okay, es ist gedrückt, es ist düster, das Essen wird knapp, es ist ein ganz schwieriger Zustand. Dann pocht's draußen an der Tür, ein Kind will reingelassen werden, die Tür geht auf, Sonnenschein, heller Tag. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Das ist so ein krasser Kontrast, wenn du mir realisierst, ey, draußen ist alles schön und bunt und grün und saftig und drinnen ist alles so trist. Und dann kommt es auch relativ zügig zu einem Angriff von den Infizierten und dieses Haus wird ausgerottet. Eine Person überlebt und lässt seine Frau Das ist dieser Hausmeister, von dem wir anfänglich gesprochen haben. Er lässt seine Frau zurück.
Ich muss aber dabei einwerfen, das habe ich nie verstanden. Also ich weiß die Intention dahinter, um denen so ein bisschen so eine ambivalente Darstellung zu geben, dieser Vaterfigur.
Ja.
Ne, von wegen, ja, du hast deine Frau zurückgelassen, ne? Auf der anderen Seite, was hätte er denn machen sollen? Hätte er sich auf diese drei Infizierten jetzt stürzen sollen und mit bloßen Händen quasi die töten? Also ich hatte auch überlegt, was machst du in der Situation? Ist natürlich schwierig, das irgendwie so aus dem Pauschal, wenn man nicht selbst drin war, und hoffentlich bin ich das auch nie, so zu sagen. Aber ich glaube, ich hätte mit meiner Frau die Abrede getroffen, egal was passiert, einer von uns muss überleben für die Kinder. Egal wie. Ne? Wir können nicht zusammen überleben in diesem Setting, das wird einfach nicht funktionieren, sondern sobald es eine Möglichkeit gibt und wir müssen rennen und wir müssen uns entscheiden und entkommen, einer muss überleben. Aber es wird die ganze Zeit so dargestellt, von wegen, das ist ein kleines armes Würstchen, was nur wegläuft und hat alle zurückgelassen. Aber irgendwie ist das aber auch nicht so. ich finde das schwierig.
Ja, ich weiß, wie du meinst. Ich bin da auch so ein bisschen hinterhergerissen. Ich meine, Es bleibt, ja, es ist schwierig. Also von wer es nicht gesehen hat, es gibt eine Szene, die Frau versucht, dieses fremde Kind zu retten. Und ich glaube, sie versteckt sich irgendwie, das Kind hat sich in einem Schrank versteckt und er will sie wegziehen und will mit ihr flüchten und sie will dieses Kind retten. Und dann brechen Infizierte durch die Tür. Und dann gibt es so einen kleinen Moment, wo sie sich beide anschauen. Sie fleht ihn mit den Augen an, ihr zu helfen. Du siehst die Panik in seinem Gesicht. Er entschuldigt sich sogar und macht die Tür zu und flüchtet. Und ich bin irgendwo bei dir. Es ist so, hätte er kämpfen sollen. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Es ist ja dieses Fight or Flight, was der Mensch halt einfach hat. Ne? Geht man zum Angriff über oder flüchtet man? Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich will mir jetzt anmaßen zu sagen, ja, natürlich hätte ich gekämpft. Ist ja keine Frage. Wer nicht in der Situation ist, der weiß einfach nicht, wie er reagiert. Und von daher, ja, ich find's auch ein bisschen schwierig, wie eindeutig es der Film macht, zu sagen, er ist feige. Und es wird ja dadurch noch verstärkt, dass sie anscheinend noch lebendig ist und er rennt raus aus dem Gebäude, er flüchtet, hinter ihm laufen ganz viele Infizierte her und er blickt zurück und man sieht sie und er sieht sie an der Scheibe und sie ist scheinbar da noch nicht gebissen. Also er macht auch eigentlich in dem Sinn nicht so viel Sinn, ne? Weil eigentlich der Infizierte steht vor, er müsste sie eigentlich schon gebissen haben und ja, ich weiß nicht, also da wird es irgendwie überdramatisiert und so wie du sagst, da wird es in so eine Richtung gedrückt, dass er ja doch der Feigling sein sollte. Auch weil er später seinen Kindern, die im Ausland waren und die dann rückgeführt werden nach England, denen erzählt er ja auch eine Abwandlung von dieser Geschichte. Er sagt ja nicht, wie es ist, sondern er sagt, oh, ich habe gesehen, wie sie gestorben ist und so. Und ich konnte nicht und es gab keine Möglichkeiten. Er wandelt ja die Wahrheit um.
Ja, was würdest du dann auch machen als Vater? Ja, also dann ist Folgendes passiert, dann sind die Zombies auf sie raufgesprungen, ne, und
ja, aber es wirkt dann trotzdem irgendwie so, ne, also als wäre er schon so böse.
Genau.
So. Und feige.
Richtig.
Und auch ein bisschen angeberisch, weil es ja so eine Szene gibt, wo er halt sagt, ich kümmere mich um alles. Und ich habe ja im Eingang schon Hausmeister gesagt als Begriff. Und seine Tochter sagt dann, du bist also so quasi sowas wie ein Hausmeister hier. Und dann drückt er auf so einen Knopf und ein Drehkreuz schließt sich und sie kommt nicht weiter. Und ganz cool nimmt er seine Keycard und aktiviert ihn wieder. Ohne mich läuft hier nichts.
Ja, und das ich hatte echt ein Problem damit, wie diese Figur eingeführt wird und die ganze Zeit dargestellt wird. Und nachher ist er ja auch so der greife ich jetzt vorweg, aber da passiert ja dann Dinge und sowas alles, aber ich hatte mit dieser Figur und der Darstellung, und das tut mir auch leid für diesen Schauspieler, weil er ja öfter für so Assi-Rollen auch gecastet wird, ne?
Ja.
Habe ich echt so mein Problem gehabt. Ich habe es nicht verstanden, warum das so gemacht wird.
Ja, ich find's auch schwierig, ja. Was das Worldbuilding angeht und die Stimmung, muss ich sagen, es ist nicht mehr so trostlos, wie es schon war. Ich meine, wir haben auch wieder so Vogelperspektive und Panoramashots der Stadt. Sie ist menschenleer, was cool ist, aber sie ist halt schon aufgeräumt. Ne? Weil das Militär halt Teile der Stadt schon geräumt hat. Und man hat sich natürlich damit einfach gemacht, finanziell zu sagen, naja, wir filmen jetzt einfach nur die geräumten Areale. Weil es wird auch gesagt, es gibt durchaus noch genug Gebiete, die nicht geräumt sind. Von denen kriegen wir nur relativ wenig leider zu Gesicht. Was ich so ein bisschen schade finde, weil es so... Ja, es nimmt so ein bisschen diese Trostlosigkeit vom Vorgänger einfach weg, ne?
Richtig. Wirkt
alles ein bisschen zu clean. Und auch vom Pacing her, der ist deutlich langsamer unterwegs, dieser Film. Und der hat viel mehr Leerlauf und so Szenen, wo wo ich mir denke, ja, hört doch mal auf zu quatschen und mach doch einfach weiter. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Genau, also er hat ja seine actionreiche Momente, wo ich aber sehr, sehr viele Logikprobleme mit habe, das war am Rande. Und tatsächlich diese Welt, ganz ehrlich, wenn London 6 Monate leer steht, dann sieht London nicht mehr aus wie London, weil die haben ja auch diese Barrier, die ja das Wasser dann zurückhält, also eigentlich wären dann große Teile von London auch beispielsweise überflutet und sowas alles, das spielt ja überhaupt keine Rolle, sondern wir haben einfach das aufgeräumte London, das ist wieder zurück und so, ja, okay, diese Quarantänewelt, das Militär und so, das ist alles gut von der Darstellung her, aber mir fehlt da auch so, und auch später, wenn sie dann in der Stadt unterwegs sind, das ist wie so ein Sonntagsspaziergang, so, wir können uns mal die Sightseeing-Sachen so ein bisschen angucken.
Ja, ja.
Es geht, ne, also du hast nicht mehr dieses
Bedrohungsgefühl.
Bedrohliche, ne, das fehlt einfach.
Ja.
Und Pacing auf jeden Fall, Pacing ist ein großes Problem in dem Film, ja.
Ja. Was die Stilistik angeht, das ist diesmal auf 16 mm gefilmt worden, also nicht mehr Digitalkamera. Da bin ich auch irgendwie ganz dankbar, weil ich dadurch ein bisschen mehr erkannt habe vom Bild.
Ja.
Es geht aber natürlich auch so ein bisschen so die Stimmung verloren. Mhm. Was sie aber eingebaut haben dafür, das finde ich ganz nett, ist so dieser, so ein gewisser voyeuristischer Aspekt, weil wir haben ganz viele Blicke durch Zielfernrohr und durch Überwachungskameras. Ne? Mhm. Also wir haben so eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung in dieser Neubesiedlungszone, sage ich einfach mal. Ne? Mhm. Das hat schon ein bisschen was gab. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das wird nachher so ein bisschen auf die Spitze getrieben mit einer Szene in der U-Bahn und einem Nachtsichtgerät. Da habe ich sehr, sehr Probleme mit gehabt.
Ja.
Aber vorher tatsächlich, und ich glaube, das sollte das auch so darstellen, von wegen die Welt nach dem Chaos ist eine Welt der Überwachung. Ich glaube, das war so die Idee davon, das auch so darzustellen. Und ich meine, ich würde mich auch komisch fühlen, wenn ich den ganzen Tag weiß, da sind Scharfschützen auf den Dächern, die können mich jederzeit beobachten und alles ist mit Kameras überwacht. Zu meiner Sicherheit, okay. Aber das fand ich tatsächlich ganz cool. Und da war auch Jeremy Renners Figur am Anfang sehr, sehr gut, um dieses Setting auch zu erden, fand ich. Mhm. Sie haben nachher nichts aus seiner Figur gemacht, so, außer ich helfe euch. Aber das fand ich ganz cool. Das war ganz gut.
Mhm. Ja. Was mir noch gefallen hat, waren jetzt die Infizierten, die verhalten sich, ich sag mal, mehr zombie-ähnlich. Mhm. Also zombie-ähnlicher als im ersten Teil, weil das sehen wir schon in dieser Eröffnungsszene. Auf einmal beißen die viel mehr. Also die fallen auch wirklich als Gruppe über Nicht-Infizierte her, liegen auf denen drauf, so wie man es von einem Zombie-Film einfach kennt. Ja. Das war ja im ersten Teil eher, ja, ich weiß nicht, hat man sie groß beißen sehen? Es war erst ein Kratzen, Schlagen und,
genau.
Und es war so dieses ja, Wut halt, ne, wie so tollwütig. Mhm. Und hier haben wir dieses schon, finde ich persönlich, Zombie-artige. Und sie sind jetzt definitiv am Tag unterwegs. Also scheinbar dieses eher nachts aktiv ist komplett gestrichen.
Ja.
Ne? Also warum auch immer.
Der Härtegrad ist auch wieder schön. Also
ja.
So am Anfang als auch später gibt es ja verschiedene Szenen, gerade will ich jetzt nicht vorweggreifen, aber eine explizite. Oh, da siehst du, da spratzt es ordentlich. Blut und sonstiges.
Ja. Genau. Und das wird auch schon direkt am Anfang wird es etabliert. Da merkt man schon so, okay, ihr habt aufs Gas gedrückt, was das angeht. Muss ich sagen, gefällt mir. Also,
ja, das war auch gut.
Das hat mir wirklich gefallen. Ich würde jetzt eine Spoilerwarnung schon setzen. Dann können wir ein bisschen freier quatschen. Ne? Dann ist jetzt die Spoilerwarnung, dann können wir ein bisschen weitergehen in der Handlung. Spoilerwarnung jetzt. Denn die Kinder gehen ja in das Haus ihrer Eltern und da finden sie die totgeglaubte Mutter, vor der wir gesehen haben, dass sie gebissen wurde. Und sie lebt, sie hat sich nicht verwandelt und sie wird dann auf die Militärbasis gebracht, nachdem man festgestellt hat, dass die Kinder geflüchtet sind. Hat natürlich unser Hawkeye gesehen, klar, wer sonst, ne, der hat sie entdeckt, wie sie gehen, alle anderen haben das nicht mitgekriegt. Und dabei stellt man halt fest, dass das Virus in ihrem Blut ist, in ihren Körperflüssigkeiten, aber es ist inaktiv. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss, es wird wieder freigesetzt. Hat das für dich Sinn ergeben mit dieser Mutter?
Es hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Darf ich jetzt mal ein bisschen rumhaten?
Ja, mach.
Ich will jetzt mal rumhaten. Also erstens, uns wird von Anfang an klar gemacht, dass diese Welt so eine Isolationszone darstellt. Überall ist Militär, Wachposten, Kameras, Zäune sind aufgebaut. Es gibt das Code Red Programm, was quasi dahinterlegt ist. Wie geht man mit Infizierten um? Was ist bei einem Ausbruch? Was ist, wenn jemand in Quarantäne kommt? Das wird uns alles so gesagt, so von wegen, alles ist durchstrukturiert, alles ist safe. Nichts ist sicher. Die Kinder können da einfach rausspazieren, nichts passiert. Dann sieht er die zwar, die Kinder, dann dauert es aber irgendwie gefühlt einen halben Tag, bis sie sie gefunden haben und dann zurückgebracht haben. Du hast bei dieser Quarantänestation, wenn dann die Mutter da drauf ist, da kann der Hausmeister einfach reingehen beispielsweise und dann auch wieder raus als Infizierter. Ne? Also du hast niemals das Gefühl, dass da überhaupt irgendwo Kontrolle herrscht, so, obwohl das uns die ganze Zeit weiß gemacht wird, dann werden die nachher alle zusammengefärcht, was natürlich top ist in der Zombie-Apokalypse, wenn sich der Virus so schnell verbreitet, ne? Nur so eine Dinger. Und das mit der Mutter, wir haben ja gerade besprochen in 28 Days Later, dass uns dieses Szenario sehr realistisch vorkommt, ja, und sehr nachvollziehbar. Und dann finden sie die Mutter in einem Dachboden gekauert, auf dem Boden liegend, nach 6 Monaten, obwohl sie den letzten Infizierten vermutlich vor 5 Monaten gesehen hat. Überall liegen die Dosen, vergammeln Maden drin und sowas alles. Und ich dachte mir so, was hat die denn die ganze Zeit gemacht? Hat die die ganze Zeit auf dem Boden gehockt und sich gesagt, oh mein Gott, ich bin traumatisiert. Oh mein Gott, ich bin traumatisiert. Oder, also, hä?
Ja, ist auch für mich, also, es hat mich dieses Mal definitiv mehr gestört als die vorherigen Male. Ich weiß nicht warum, aber ja, ich habe mir auch gedacht, was zur Hölle wollen sie uns da sagen? Ja. Wie ein Höhlenmensch hockt die da, ungepflegt, verlottert. Ich hab's nicht verstanden. Also ich akzeptiere, dass sie aufgrund einer genetischen Anomalie des Virus in sich trägt, aber es nicht ausbricht. Akzeptiere ich. Alles okay. Mhm. Aber wie sie da bitteschön weitergemacht hat. Auch wenn man sagt, sie ist traumatisiert. Also sie ist ja scheinbar von diesem Cottage zurück in die Stadt, zurück in ihr Eltern, also in ihr Wohnhaus, ne? Also an allen Infizierten irgendwie vorbei. Also auch, warum lebt sie überhaupt?
Richtig.
Also wie hat sie sich denn da befreit? Also schon in dem Haus. Es hat für mich null Sinn ergeben. So wie wir die Zombies da sehen, die fallen, wie gesagt, auf eine Person alle drauf und beißen an ihr rum. Und sie hat nur eine Bissstelle, sonst nichts. Also es ergibt null Sinn. Wirklich. Also, nee, ganz schlimm. Und was ich auch nicht verstanden habe, vielleicht kannst du mir dabei helfen. Sie ist infiziert, sie liegt auf einer Bahre, sie ist festgeschnallt. Dann kommt unser guter Herr Carlyle, also dieser Hausmeister, ich habe den Namen vergessen, wie er im Film heißt. Weißt du ihn gerade zufällig? Nennen wir ihn Hausmeister Krause.
Hausmeister Krause, genau.
Hausmeister Krause kommt.
Don.
Wie?
Don.
Don. Okay. Don kommt, sieht seine Frau, kann natürlich, so wie du sagst, ohne Probleme da reingehen. Er ist ja Hausmeister. Hausmeister kann alles. Ne? Und er küsst sie ja dann. Ne? Und sie weiß ja, dass sie infiziert ist. So, irgendwie. Und sie sagt noch, ich vergebe dir oder irgend sowas. Ne?
Ja, also, genau.
Er entschuldigt so Sühne und Reue und es tut mir so leid. Und sie vergibt ihm. Und dann sieht sie ja auch, dass er eindeutig sich infiziert. Also er beginnt die Symptome zu haben. Und ich finde, die liegt da unglaublich gechillt. Die liegt da so gechillt da und ich habe fast das Gefühl, als wäre das... Das ist meine Frage. Wusste sie das und ist das Kalkül, dass sie ihn infiziert? Weil, also,
genau.
Sag mal.
Genau, bitte. Und das ist auch mein Eindruck immer wieder gewesen an dieser Szene. Und so wird sie auch dargestellt, wie sie guckt, so von wegen, ha, jetzt hab ich dich. Jetzt kannst du mal sehen, wie das ist. So.
Ja,
also ich meine, danach gerät sie trotzdem in Panik, weil sie ja dann angegriffen wird.
Ja!
Aber der erste Blick ist so, jetzt hast du es.
Ja?
Ja, ja.
Richtig. Das ist auch mein Eindruck. Und dann halt dieser Konter. Also ist sie so doof, dass sie, okay, ich will Rache an ihm, ich infiziere ihn jetzt, haha. Ja. Nur um dann 10 Sekunden, ach verdammt, der wird mich ja jetzt umbringen. Da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, dass das jetzt mich mein Leben kosten wird. Also es wirkt, weißt du, wenn es wenigstens so gewesen wäre, die bleibt komplett gechillt und dann sagst du, okay, die ist jetzt so abgefuckt, die ist innerlich tot. Mhm. Beißt sich aber trotzdem, weil sie sagt, ich will meine Kinder sehen.
Ja, also genau.
Es ergibt einfach für mich persönlich keinen Sinn. Und ich sehe für dich irgendwie auch nicht. Ja, auch keinen Sinn ergibt. Und da kommen wir jetzt wieder zum Militär. Du hast es schon angesprochen, alle Überlebenden werden zusammengepfercht. In, was ist das, ein
Keller, eine Tiefgarage oder sowas, ja.
Ne? Also da hat man sich natürlich super viel Gedanken gemacht, wo man die denn in einem Ausbruchsfall unterbringen würde. Wo? In der Tiefgarage, klar. Und man macht das Licht aus, damit die auch alle
so
richtig schön ruhig
so
sind.
Das ist so bescheuert,
ne? Ja. Und die Tür, es gibt 2 Eingänge. Und beide Eingänge kriegt man scheinbar relativ leicht auf, weil Hausmeister Krause-Zombie ne, rüttelt an der Tür und schon ist er drin. Was zur Hölle? Wie bescheuert ist das bitte?
Ja.
Also, oh! Also,
aber das zieht sich ja durch den ganzen Film, ne? Also auch wie das Militär dann auf die Infizierten in den Gebäude reagiert, ne? Keine gezogene Waffe, laufen auf die Zombies zu, hätte ich fast gesagt, ne? Werden dann auch schnell umgerungen. Und anstatt alles zu sichern mit den Türen, ne, dass du es isolierst, ist alles offen und die Zombies können die Türen. Und der eine Zombie schafft ja auch die Türen aus den Angeln zu heben, wenn er auf die Kinder trifft, wo ich mir auch gefragt habe, so, Alter, krass, okay. Das ist alles das ist schwierig. Und dann versuchen sie ja dann, klar, alle werden infiziert und laufen aus dem Gebäude raus und dann ist irgendwie die Anweisung, nur die Infizierten zu töten.
Ja.
Jegliche Logik, wie dieser Virus abgelaufen ist in diesen 28 Tagen in England, hätte eigentlich dazu führen müssen, dass sofort der Schießbefehl auf alle gegeben wird. Mhm. Ne? Weil du kannst es nicht eindämmen.
Ja.
Wie willst du das denn machen? Ne? Also, schwierig. Ja.
Also ich sag mal, ich gebe das dem Film insofern, weil du sagst ja richtig, sie kriegen diesen Befehl, bitte selektiertes Töten. Also nur die Infizierten. Und dann sagen ja auch die Scharfschützen, ja, wie sollen wir das denn hinkriegen?
Ja, genau.
Funktioniert ja nicht. Das gebe ich dem Film insofern, dass ich das so als Militärkritik nehme, im Sinne von, ja, da hat sich irgendjemand in der Führungsriege gedacht, das ist ein super Plan und überhaupt nicht an die Durchführbarkeit wirklich gedacht. So, wie soll der Mann auf dem Feld, weißt du, so an meinem Tisch sieht es toll aus, ich bin weit entfernt in meiner Überwachungsstation, da ist alles easy, aber wie soll das denn der Fußsoldat hinbekommen? Das gebe ich dem Film noch. Es ist dämlich, das kann ich aber noch akzeptieren, so für mich, als Fehlverhalten des Militärs.
Aber ich habe ein Problem weiterhin, weil dieses Militär ja so im Fokus ist am Anfang. Und dann fliegen ja nachher dann die Brandbomben, als dann alles völlig außer Kontrolle ist. Okay, gut, kann man machen. Dann ist halt alles zerstört, alles verbrannt. Aber diese Kommandostation mit Idris Elba, der ja da sitzt und hockt und seine klugen Sprüche macht, mehr hat er ja tatsächlich nicht zu liefern in diesem Film. Der ist ja fußläufig zu dieser Quarantänestation, die ja nachher dann auch verbrannt wird.
Eigentlich ja.
Eigentlich müssten die ja auch vernichtet werden. Und dann sieht man sie nochmal, wie sie dann quasi hocken und sich denken, oh, alle Kameras gehen jetzt aus und wir haben es jetzt irgendwie geschafft. Und dann sieht man die nie wieder. Und das Militär spielt auch nie wieder eine Rolle, außer mit den Giftgas und mit den Flammenwerfern und einmal mit dem Hubschrauber. Aber danach spielt das keine Rolle mehr. Das ist so ein Element, was völlig aus dem Film rausgezogen wird, was ich schwierig fand.
Ja, gebe ich dir recht. Wobei ich es durchaus tatsächlich mochte, dass wir halt jetzt nicht mehr nur einen Gegner haben, nämlich die Infizierten, sondern eben durch das Militär, wie schon bei Romero's The Crazies, einen zweiten Gegenspieler haben, der auf seine eigene Art gefährlich ist. Ne? Weil wir haben ja dann diese Situation, dass halt unser Hawkeye gemeinsam mit einer Medizinerin, die halt festgestellt hat, okay, da ist diese Immunität vorhanden, die könnte auch auf die Kinder übergegangen sein. Wir müssen diese Kinder rausbringen, weil da könnte der Schlüssel dazu liegen, das Ganze einzudämmen. Und ein paar andere, die flüchten. Und da haben wir immer diese Szenen von wegen Militär, infizierte Militär und sie haben beide Gefahren vor sich und der eine schießt auf dich oder kommt mit Giftgas oder kommt mit Brandbomben und die anderen wollte ich einfach so zerfleischen. Den Kontrast fand ich cool.
Das gebe ich dem Film auch, da gebe ich dir auch recht. Aber es wird nicht zu Ende.
Nein.
Gedacht oder erzählt.
Das gebe ich dir auch vollkommen recht. Das sind coole Einzelszenen. Ich mag die tatsächlich auch. So wie du sagst, ne, wir haben diesen Napalm-Einsatz. Den finde ich cool.
Das sieht cool aus.
Ich mochte auch diese Szene mit dem Giftgas, auch wenn es sehr fraglich ist, ob man sich mit einem simplen T-Shirt vor der Nase vor Giftgas schützen kann.
Nein.
Nee, natürlich nicht. Und auch ein Auto wird das Giftgas reinlassen, weil es wird ja so dargestellt von wegen, ja, wenn wir die Türen zumachen, dann sind wir sicher. Ja. Nee, glaube ich nicht. Aber es ist eine coole Szene, auch mit dem Flammenwerfer-Einsatz und so. Ne? Coole Szene ist auch, da hast du ja schon angeteasert so ein bisschen, es gibt eine sehr blutige, spratzige Szene, in der ein Helikopter durch eine Zombie-Herde durchsäbelt. Die ist cool.
Da sind wir auch kurz im Trash-Bereich übrigens.
Ja, ja.
Weil in der Realität hält das kein Helikopter aus,
nee.
Aber es sieht einfach cool aus.
Ey, und selbst wenn das aushalten würde, würde man das doch nicht versuchen. Ich meine, du bist mit deinen Rotorblättern so nah am Boden.
Yeah,
du musst ein so geiler Pilot sein, dass du da nicht einen Absturz hinlegst. Also,
du hast ja mit Helikoptern schon ein Sandstürmenproblem, weil die Rotorblätter so zerstört werden tatsächlich und sowas. Aber hier zerfleischen sie einfach alles. War okay.
Ja.
Aber es sieht cool aus.
Es sieht cool aus, ja. Style over substance.
Genau.
Und wir müssen unbedingt, bevor wir hier irgendwann Schluss machen, über unseren Hausmeister Krause sprechen und auf seine Verhaltensweisen zu sprechen kommen, die er als Infizierter an den Tag legt.
Die haben mich genervt.
Ja.
Ich mag es ja nicht. Also ich bin so ein Logikfetischist. Das weiß man, wenn man meine Podcasts schon so ein bisschen gehört hat. Aber mir geht es gar nicht darum, dass Dinge insgesamt logisch sind, sondern innerhalb ihres eigenen Universums logisch bleiben. Und hier wird uns mit Don ein Zombie etabliert, der so eine Art Nemesis-Funktion hat, wie bei Resident Evil, der immer weiß, wo du bist, der sich immer verstecken kann, zum Beispiel vor den Brandbomben, der nicht so wirklich nachvollziehbar agiert. Er sieht zum Beispiel ja den Jeremy Renner-Charakter ganz kurz und sein Kind und läuft dann ja weg, anstatt auf sie zu. Ne? Also sowas halt.
Da, bei der Szene habe ich mich gefragt, ob das vielleicht einfach ein Traum war. Also nicht ein Traum, aber so eine, das ist ja das Kind, das ihn sieht und dann wieder nicht. Und ich habe mich gefragt, ob das so eine Halluzination ist, weil wir hatten vorher schon mal eine Traumsequenz, in der der Junge von seiner Mutter träumt und die sich das Gesicht abreißt.
Ja, aber ich glaube, er stand wirklich da.
Ich weiß, was du meinst, aber ich gebe dem Film diese Option, dass es anders sein könnte, weil wir vorher so eine ähnliche Szene haben. Weil es ergibt sonst wirklich überhaupt gar keinen Sinn, warum er da steht. Es gibt so viel keinen Sinn, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Auch du hast schon gesagt, der versteckt sich hinter einer Wand von der Brandbombe. Also wir sehen so, in dem Korridor brennt es, er steht an der Seite und er verbrennt nicht. Und ich dachte mir so, nee, so funktioniert Feuer nicht.
Und London ist riesig, aber sie treffen sich natürlich genau in dieser U-Bahn-Station später wieder.
Ja, allgemein, er verfolgt sie ja scheinbar. Also auch, warum die Zombies, wir haben ja diese Zombie-Herde, von der wir gerade gesprochen hatten, die auf diesem Feld sind, wo der Helikopter durchsäbelt, die sind ja auch da, wo unsere Figuren sind. Ja. Also irgendwie alles ist da, wo die Figuren sind. Und du sagst es, ja, auf einmal ist auch wieder unser Hausmeister Krause bei den Kids, ja. Mhm. Warum er ganz gezielt, und man sieht ja auch den Blick auch in dieser Szene, er ist ja der in diesen abgeschotteten Bereich mit den Überlebenden reingeht. Und er fokussiert ja auch sein Kind ganz stark. Also es wird zumindest so suggeriert, dass er ganz, ganz genau auf sein Kind guckt. Das fand ich blöd. Das fand ich wirklich, schwierig. Und du hast schon gesagt, diese Endszene in der U-Bahn mit dem Nachtsichtvisier, ey, das ist so unerträglich dumm. Lange, blöd gefilmt, anstrengend gefilmt, fand ich wirklich antiklimatisch auch. Also.
Und die hat übrigens eine Taschenlampe an ihrer Waffe.
Ja gut, das weiß sie vielleicht nicht. Es war ja dunkel, die hat sie nicht gesehen. Oder die Batterien waren leer.
Ja, und danach hast du dann plötzlich dann doch Licht, sodass du dann, dass du sehen kannst, wie dann der Vater ja letztendlich dann auch getötet wird, nachdem er das Kind noch infiziert hat und
ja.
So. Ja.
Ja, nee, es ist, ja.
Ich finde, er hat seine Momente. Ich finde, als Fortsetzung ist er so halbwegs okay. Jetzt gibt dem Universum noch mal ein bisschen was da drauf. Aber er hat so ganz viele Probleme einfach, die nicht wegdiskutiert werden können, die mir zumindest den Spaß auch immer wieder nach unten bewegen lassen, weil ich einfach jedes Mal mir an den Kopf schlage bei verschiedensten Sachen, wo ich mir denke so, oh Gott, oh nein.
Ja.
Ja, genau.
Ja, und der Film ist halt nicht als Trashfilm angelegt, ne? Wir haben so Filme wie die Hölle der lebenden Toten oder sowas, ne?
Ja,
wo ich dann für mich akzeptiere, ey, ja, gut, passt. Der hat aber solche Momente drin, witzigerweise.
Ja, genau.
Er hat so vereinzelte Momente. Wie gesagt, ich finde die cool, aber so als Gesamtkonstrukt muss man sich, glaube ich, wenn man den Film noch nicht kennt und sich den anschaut, sollte man sich darauf einstellen, so, ey, das ist irgendwie, der Film will sich ernst nehmen, aber man kann ihn nicht so wirklich ernst nehmen. Mhm. Der hat coole Einzelszenen, der ist so ein bisschen spratziger, aber die Story ist so lala. Logik sollte man definitiv ausschalten und einfach nicht die größten Erwartungen haben. Ich glaube, dann kann man vielleicht mit dem Film gut Spaß haben. Ich habe ja durchaus auch, wie gesagt, meine Freude damit. Ne? Mhm. Ich habe ganz viel zu kritisieren, trotzdem mag ich ihn irgendwie. Aber ich kann verstehen, ich kann dich verstehen, ich kann jeden verstehen, der sagt so, nee, es erinnert mich ein bisschen hier an die Klapperschlange und
genau.
Flucht aus L.A., also Escape from New York und Escape from L.A., wo wir das ja auch hatten, wo Jacko sich ja so echauffiert hat darüber, dass der erste Film so geil ist und der zweite, Und das haben wir hier irgendwie auch schon so, finde ich.
Ich möchte jetzt noch die Endszene aufgreifen, weil sie kommen ja dann beide zusammen noch zum Helikopter und zu seinem Buddy, der ihn ja die ganze Zeit rausholen will. Mhm. Wo ich mir auch immer die Frage gestellt habe, hat er keinen Vorgesetzten? Hat er so Narrenfreiheit? Darf er machen, was er will? Darf er da rumfliegen, wo er will? Es ist auch.
Naja, die können ja nichts machen. Die haben ja garantiert keine Raketenabschussrampe. Die kriegen den nicht runter vom Himmel.
Ach so. Ah, okay. Alles klar, ich verstehe. Und dann gibt's ja am Ende dann quasi die Idee, dass sie ja mit dem Helikopter und mit dem infizierten Kind, ne, wo sie ja auch schon wissen, dass das, ja, sie wissen.
Nur
sie wissen,
weiß es. Sie weiß
nur
es.
Sie weiß
an
es,
dem Auge genau. Sieht mhm. sie's. Er, der Helikopterpilot, weiß es nicht.
Genau. Und dann fliegen sie ja nach Frankreich über den Kanal, einfach mal so. Und dann haben wir ja das Endszenario 28 Tage später mit mhm. den Infizierten dann in Paris. Damit endet der Film ja. Übrigens, die Szene ist nachgedreht worden. Da sind die Produzenten extra noch nach Paris, nachdem alles abgeschlossen war.
Ah, okay.
Und haben die Szenen noch nachgedreht, um das noch in den Film einzubauen. Um vielleicht auch so eine Fortsetzung irgendwann mal zu erzählen. Und deswegen frage ich mich, ob das tatsächlich jetzt in 28 Years Later so passiert ist oder nicht. Also mhm. ob das eine Rolle spielt oder nicht.
Mhm.
Na, das, okay. Da bin ich mal gespannt. Weil in der Theorie hätten sie es ja nie aufhalten können, wenn es in Europa gewesen wäre.
Es wäre schwierig geworden. Also ich meine, es geht natürlich schon, wenn du gut organisiert bist oder so. Ne? Und wenn du dich drauf einstellst. Und ich meine, ich könnte mir es vielleicht, ja, ich gebe dir recht, es wird problematisch. Mhm. Aber ich meine, wir haben aus dem ersten Teil ja auch die Gerüchte von wegen, es wäre auch auf dem Festland. Und da haben sie es ja scheinbar hingekriegt, das einzudämmen. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Ich frage mich allerdings, wenn du sagst, das wird jetzt nachgedreht, ja, wie hätten dann das ursprüngliche Ende ausgesehen?
Ja, dass sie nur beim Helikopter sind und dann das Ende.
Das ist scheiße.
Ja, genau.
Also ich meine, das ist jetzt auch kein geiles Ende, ne? Also wir ja. sehen den abgestürzten Helikopter und müssen uns jetzt halt überlegen, was ist da vorgefallen? Und dann sehen wir halt diese Infizierten. Das ist auch kein richtig gutes Ende.
Mhm.
Ne? Aber also ohne diese Szenen in Paris hätten wir ja nur einen abgestürzten Helikopter.
Richtig, genau.
Also scheiße. Ja. Was ist denn das für ein Ende?
Und ich frage mich halt, in 28 Years Later wird ja gesagt, dass es in England ja immer noch Menschen gibt, so einzelne Kommunen, Gemeinden, diese neue Religion und sowas alles. Und also etabliert, das sind immer noch Menschen. Und in 28 Weeks Later wird ja gesagt, es gibt keine Menschen mehr in England und keine Infizierten mehr in England.
Hm. Ja gut, aber ganz ehrlich, da lasse ich mir so ein bisschen das offen, dass man ja sagen könnte, okay, die haben vielleicht, ich meine, Großbritannien ist jetzt nicht riesengroß, aber es ist ja jetzt auch nicht unbedingt klein, dass man da vielleicht bestimmte Areale noch nicht.
Ja, aber wenn da so eine Stadt noch existiert, irgendwo auf so einer Insel, das sieht man.
Ja, ich denk's auch. Das ist schwierig, schwierig. Mhm. Ey, sind wir gespannt.
Ja, genau. Ich bin gespannt, wie sie das machen, aber das Finale war irgendwie so, oh, ja, okay. Und auch wie die Ärztin stirbt, denn
ja.
sie wird ja mit der Waffe erschlagen von ihm,
ja.
von Hausmeister Krause. Es gibt so viele Einzelentscheidungen, die ich schwierig finde in dem Film. Ich glaube, man merkt einfach, dass an diesem Drehbuch auch viel rumgedoktert wurde.
Ja, wirkt alles nicht so kohärent.
Ja.
Naja, gut. Wenn du nichts mehr hast?
Ich hätte nur am Ende die Frage, wie lange wir in diesem Setting überleben würden.
Fang du mal an.
Also je nachdem, wo man, glaube ich, ist, das ist, glaube ich, einer der Hauptfaktoren und wie viele Menschen man um sich hat, nicht sehr lange. Wenn man sich, glaube ich, gut isolieren kann, dann könnte man tatsächlich länger überleben, wenn man auch so ein bisschen Durchhaltevermögen und Disziplin hat und sich tatsächlich weiß, wie man mit den Infizierten umgehen kann. Und du brauchst Cardio-Training, sehr gutes Cardio-Training. Ansonsten hast du ein Problem, genau.
Ja, also ich würde behaupten, dass ich deutlich länger mit langsamen Zombies, also mit echten Zombies überleben würde, ne? Ja. Weil ich sie ernst nehme, nicht wie in manchem anderen Film, wo es explizit so dargestellt wird, die werden nicht ernst genommen, deswegen haben wir ein Problem. Mhm. Deshalb glaube ich, da würde ich lange überleben. Bei den Schnellen, boah, schwierig, weil die halt doch schon mehr können. Ne? Die können klettern, die können springen, sie können nicht schwimmen. Das heißt, ich würde mich in der Nähe eines Gewässers aufhalten und dann immer, wenn sie kommen, würde ich baden gehen. Aber ich weiß es nicht, es ist schwierig. Also ich lebe in einer Großstadt, ob ich da rauskommen würde, wäre ja schon schwierig.
Mhm.
Ne? Also ich glaube, da hast du es auf dem Land schon mal von vornherein ein bisschen einfacher. Also ich sehe die Überlebenschancen nicht so hoch an, gerade weil wir auch in Deutschland leben und ich sag mal Schusswaffen und sowas nicht verfügbar sind. Wir müssten Nahkampfwaffen einsetzen und so wie die mit ihren, ich sage mal in Anführungszeichen, spastischen Bewegungen und diese abgehackten, unkontrollierten Bewegungen, boah, schwierig, ne? Schwierig, die abzuwehren. Also.
Ja. Aber ich wollte die Frage einfach mal gestellt haben.
Nee, ist eine richtige Frage. Ich glaube, ich würde nur wahrscheinlich nicht so lange durchhalten, wie ich es mir wünschen würde.
Ja, wahrscheinlich.
Ihr da draußen könnt uns ja gerne auch diese Frage beantworten. Wie seht ihr eure Überlebenschancen in einer Postapokalypse mit Infizierten, die super schnell sind? Okay, dann, Thomas, ich bedanke mich für dieses doch ziemlich lange Gespräch.
Ja.
Und auch danke für euch, an euch da draußen fürs Zuhören. Und ich gebe an dich, Thomas.
Ja, genau. Vielen Dank. Oh, ist jetzt echt ein bisschen länger geworden. Also wenn ihr den Podcast hört, hört ihn einfach in zwei Teilen. Das war auch unsere ursprüngliche Idee. Vielleicht hätten wir so einfach so machen sollen. Aber wir dachten uns, am Sonntagvormittag können wir auch einfach beide zusammen besprechen, bevor wir uns dann 28 Years Later widmen. Genau, schreibt gerne in die Kommentare, welchen ihr von den beiden besser findet und was ihr so insgesamt von den beiden Filmen haltet. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage dann auch Tschüss.
Und wir sind raus. Boah, war doch ganz gut, oder?
Ja, das war tatsächlich ganz gut.
Ey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sowas von Hunger. Sollen wir noch was essen gehen?
Oh ja, lass uns auf jeden Fall was essen gehen.
Hä? Was ist denn jetzt das? Erwartest du noch jemanden? Ey, ach du Scheiße, Mann. Ey, dreh dich um.
Hä? Was meinst du?
Oh nein. Ey, geh runter von ihm, du Bastard.